Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast mit mir, dem Bene, und selbstverständlich mit dem Leon. Hallo und sei gegrüßt, mein Lieber.
Hallo, zurück. Soweit sitzen wir ja, wie ja mittlerweile alle wissen, nicht auseinander, aber ich grüße hoch ins nördliche Hessen. Und ja, heute haben wir ja wieder einen neuen Film dabei, insofern gibt es auch wieder einen ganz frischen Einstieg für alle, die jetzt erst dazukommen. Ja. Bietet sich immer ganz gut an.
Ganz genau, also wieder zweigeteilt. Das 14. Bond-Abenteuer müsste das jetzt sein, im Angesicht des Todes. Wir haben es wieder halbiert, um euch nicht zu erschlagen mit der Länge. Und eben im nächsten Teil kommt dann, also in 2 Wochen, der Abschluss der Roger Moore-Ära, dem zweiten Teil mit dem Ranking. Und danach haben wir erstmal Filme zu Genüge besprochen. Und dann können wir uns ein bisschen wieder der Literatur widmen oder was da alles so noch möglich ist, bevor wir dann weitermachen und uns Timothy Dalton anschauen. Aber das ist noch eine Weile hin, glaube ich.
Ja, absolut. Wobei so mit Blick auf die Bücher, wir haben es ja auch davor schon in unserem letzten Abschnitt, sage ich mal, oder dem letzten, wir matchen das ja mit den Darstellern, in der letzten Ära so ein bisschen gemerkt, die Bücher entfernen sich ja so ein bisschen. Also ich weiß noch nicht, was ich davon erwarten soll, wie weit es dann auseinander liegt, aber da kommen wir ja dann in, sage ich mal, einem knappen Monat zu, mit unserem 2-wöchigen Turnus. Aber ich glaube, es ist mal wieder eine ganz schöne Abwechslung. Aber das ist ja der Blick voraus, jetzt bleiben wir erstmal hier im Hier und Jetzt.
Genau, alles Zukunftsmusik, erstmal die Gegenwart entsprechend bewerkstelligen. Genau, was haben wir mitgebracht? Ihr habt es eben schon gesagt, James Bond im Angesicht des Todes oder im Original A View to a Kill. Und ja, wir haben wieder ein kleines packendes Bond-Abenteuer. Die Filme werden nach wie vor immer einen Ticken länger. So kommt es mir vor. Ich habe jetzt nicht im Detail drauf geachtet, aber wir sind jetzt schon mal deutlich über den 2 Stunden, nähern uns eher den 2,5 Stunden, würde ich mal sagen. Und bevor wir uns die Darsteller angucken und alles andere, was so drumherum oder im Vorfeld zu wissen ist, wäre es ja vielleicht fantastisch zu wissen, auf was für ein Abenteuer genau wir James begleiten werden. Und da bist du ja unser Korrespondent für die kurzen und knackigen Zusammenfassungen und hast bestimmt auch heute wieder eine dabei.
Absolut, live aus den Pinewood Studios berichte ich da natürlich gerne. Nee, genau, habe ich natürlich wieder vorbereitet. Bond verschlägt diesmal im Angesicht des Todes, das ist schwierig auszusprechen, in die Welt des Hightech-Milliardärs Hightech-Milliardärs Max Zorin. Ganze entsteht so ein bisschen, oder seine Mission entsteht so ein bisschen aus einer Routine-Mission in Anführungsstrichen in Sibirien, bei dem es eigentlich darum geht, verschiedene Ergebnisse zu sichern aus der Arbeit des ermordeten 003. Genau, und dadurch öffnet sich das Ganze so ein bisschen, dass es in die Chip-Richtung geht. Und Zorin, wie sich herausstellt, hat vor allem das Ziel, die totale Kontrolle über die globalen den globalen Microchip-Markt zu erlangen. Also vielleicht da auch nochmal natürlich mit dem Blick darauf, dass er ein bisschen über die normale oder gewöhnliche Wirtschaftskriminalität hinausgeht. Ich glaube, so viel dürfen wir vorwegnehmen. Und er hat natürlich aber auch noch ein zweites Business, und das ist das Pferderennen oder der ganze Pferdesport. Und auch hier geht es natürlich irgendwie so ein bisschen ums Bescheißen. Für Bond natürlich ein perfekter Ansatzpunkt, da vielleicht irgendwie reinzukommen. Und wir kennen ihn als Tausendsasser. Er ist natürlich auch in der Welt des Pferdesports zu Hause und findet sich da recht schnell zurecht. Aber auch Bond ist nicht die einzige Partei, beziehungsweise Max Zorin und Bond sind nicht die einzigen Parteien, sondern wir haben auch noch die russische Seite wieder mit dabei, die auch irgendwie ihre Interessen so ein bisschen verfolgt. Das heißt, ja, Bond hat scheinbar vielleicht erstmal nicht einen Gegenspieler, aber da wollen wir natürlich noch nicht zu arg drauf schauen, nur mal so als einen kleinen Horizont zum Einstieg. Und ich glaube, alles Weitere besprechen wir dann, wenn wir an die entsprechenden Stellen kommen. Wir wollen ja nicht zu viel vorwegnehmen, wär ja langweilig. Außer du hast noch was hinzuzufügen, was ich jetzt als Korrespondent vielleicht übersehen habe.
Inhaltlich erstmal nichts. Ich denke, das passt soweit und spiegelt ganz gut wider, auf was für eine Reise wir uns begeben werden. Und dann knüpfe ich doch direkt an mit den nötigen Keynotes. Also, wie gesagt, im Deutschen im Angesicht des Todes, im Original, also im Englischen A View to a Kill, anders als wir es bei Octopussy angeteasert bekommen haben mit From a View to a Kill. Also man hat sich da doch ein bisschen entfernt von der Kurzgeschichte, die als Vorlage diente, weil die Vorgeschichte, also die Kurzgeschichte auch ehrlicherweise nicht so viel thematische Überschneidungspunkte hat. Aber das werden wir dann noch selbst herausarbeiten können, wenn wir da mal so weit sind. Weltpremiere feierte das gute Stück am 22. Mai 1985 nicht in London, sondern in San Francisco. Da kommen wir zwar heute noch nicht zu, aber San Francisco, wesentlicher Drehortsteil. Und da wurde durch die Bürgermeisterin der Stadt sehr viele Dreherlaubnisse gestattet, auch rund um die Golden Gate Bridge und all solche Geschichten, was wohl sehr entgegenkommend war. Und da wollte man sich dementsprechend revanchieren. In Paris sah das Ganze mit der Drehgenehmigung ein bisschen komplizierter aus, aber dazu dann auch später mehr. In Deutschland kam der Film am 8. August 1985 in die Kinos. Produktion selbstverständlich bei Albert A. Broccoli und auch wieder dabei Michael G. Wilson. Drehorte hatten wir Island, Paris, ein Chateau in Frankreich, London, die Pinewood Studios, ist ja klar, und San Francisco und Oakland in den USA. Gesamtlänge beläuft sich auf 125 Minuten. Mir kam es deutlich länger vor, aber vielleicht sind da die Credits nicht mit einberechnet, ich weiß es nicht.
Vielleicht hat sich auch nicht so unterhalten, aber wir haben auch gar nicht zugesprochen, deshalb ist es nur so ein Gefühl, dass du das vielleicht ein bisschen in die Länge gezogen hat. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
Das sehen wir später. Und Preis gewann selbstverständlich der Film wieder die goldene Leinwand. Und diesmal, endlich, habe ich mal recherchiert. Ich habe mir die Zeit genommen, mich mal mit der goldenen Leinwand auseinanderzusetzen. Es ist eine rein deutsche Auszeichnung für kommerziell erfolgreiche Kinofilme. Und das bedeutet, es geht da nicht um die künstlerische Leistung, sondern es geht lediglich um Zuschauerzahlen. Und das Ganze hat man dann ein bisschen aufschraffiert. Wenn nämlich mindestens 3 Millionen Kinobesucher in Deutschland innerhalb von 18 Monaten nach Kinostart diesen Film gesehen haben, erhält man die klassisch einfache goldene Leinwand.
Das heißt, die können auch einfach mehrere gleichzeitig erhalten, oder wie? Das ist eigentlich jetzt gar nicht so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja,
genau. Stark. Okay. Genau. Es gibt dann auch noch höhere Stufen, nämlich die goldene Leinwand mit Stern, wenn man sogar 6 Millionen Leute in den Bann gezogen hat. Oh, es gibt auch eine goldene Leinwand mit 2 Sternen, wenn man es bei 9 Millionen geschafft hat. Und dann gibt es noch irgendwie so Sonderpreise für Filmreihen oder besondere Leistungen. Aber in dem Fall ist es ja fast immer die goldene Leinwand in der klassischen Variante gewesen. Mhm. Und damit eben dieser Zuschauerpreis, wie wir es ja schon mal gesagt hatten, aber jetzt geht es rein wirklich um die Zuschauerzahlen in 1,5 Jahren.
Ja, danke dir für die Recherche auf jeden Fall. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal ein bisschen gerätselt.
Hat ja nur 14 Filme gebraucht, um da jetzt mal zuzukommen, ja. Genau, jetzt zum Cast. Der ist ja gar nicht so unentscheidend und hat ein paar sehr, sehr große Namen mit dabei. Natürlich Roger Moore, ein letztes Mal als James Bond. Max Zorin wird verkörpert durch Christopher Walken, ist ja auch ein recht bekannter Schauspieler in Hollywood. Stacey Sutton, gespielt von Tanya Roberts, eine Mayday, verkörpert durch Grace Jones. Ein Sir Godfrey Tibbet, gespielt von Patrick McNee. Scapin von Patrick Bauchot. General Gogol ist auch wieder mit dabei. Ja, eher eine kleinere Rolle diesmal als von Walter Goltell verkörpert. M wieder von Robert Brown und das jetzt auch ein letztes Mal wird Miss Moneypenny von Lois Maxwell gespielt, bevor sie uns dann auch verlässt, zusammen eben mit Roger Moore und wir da einen Wechsel haben. Wer uns noch erhalten bleibt, ist auf jeden Fall Desmond Llewellyn als Q. In der Regie John Glenn auch mal wieder, das hatten wir ja bei einer pfiffigen Frage schon mal geklärt, wie viele Filme der hatte. Das Drehbuch wurde geschrieben von Richard Maybaum und Michael G. Wilson, also auch keine Unbekannten, an der Kamera Alan Hume. Schnitt von Peter Davis und Musik von keinem anderen als John Barry. Ist ja fantastisch, oder? Sollte man meinen. Es ist ja alles dabei, was Rang und Namen hat. Alles mit viel Bond-Experience und ein paar größeren Namen noch drumherum. Wir haben nur so ein paar Probleme. Und diese Probleme haben wir ja schon seit so 2 Filmen kritisiert, würde ich behaupten. Oder vor allem ich. Und das hat sich ja logischerweise nicht geändert. Das zunehmende Alter von Roger Moore. Und das passt dann ja offenkundig nicht mehr so ganz in die Rolle rein, weshalb man ihn auch oder er von sich aus eine Schönheitsoperation sich unterzogen hat vor dem Film, um einen Ticken jünger zu wirken. Er wurde auch extrem von Broccoli bekniet, noch einmal den James zu geben, damit man ausreichend Zeit hat, einen entsprechenden Nachfolger zu finden und das jetzt vernünftig zu Ende zu führen erstmal. Also da wurde wieder alles getan und er selbst hat auch mitgeteilt, dass er einfach das Gefühl hatte, er war zu alt für die Rolle, also im Nachhinein. Und ihm gefiel dieser Film von den 7, die er gemacht hat, auch am wenigsten wegen der zunehmenden Brutalität und Gewaltverherrlichung seiner Meinung nach. Also ist er ja totaler Pazifist, das haben wir ja auch schon mal besprochen. Und
was
das
ihn war echt wirklich nicht für diese Rolle qualifiziert, muss man eigentlich sagen. Also auch schon in früheren so Filmen eigentlich nicht.
Ja, nicht so ganz. Ja, also er war der Meinung auch, dass das hätte man sich vielleicht sparen sollen oder ja, okay, war jetzt dann der ganz, ganz dringend notwendige Abschluss. Und auch sein Vorgänger oder ja, doch sein direkter Vorgänger Sir Sean Connery hat auch der Presse mitgeteilt zum Release des Films, dass ein Bond vielleicht eher von einem Mitte 30-jährigen Schauspieler verkörpert werden sollte und nicht von einem Mitte 50-jährigen oder so. Also er in dem Sinne, Roger ist zu alt und er selber eigentlich auch, dass sie das noch spielen sollten. Und ich glaube, da sind sich auch viele einig gewesen.
Mhm. Aber ja. Sean Connery hat ja trotzdem, das darf man ja auch nicht verheimlichen, nochmal sein Bond-Revival in einer ähnlichen Zeit gehabt. Das heißt, die Aussage ist natürlich auch so mittelmäßig hinfällig. Anfang der 80er Jahre hat er ja auch nochmal seinen Auftritt. Ja.
Es ist nur spannend.
Nicht in der offiziellen Reihe, das muss man natürlich sagen, ja.
Also irgendwas hat es ja wirklich mit dieser Rolle an sich, dass man sowohl Connery als auch Moore als auch dann zur aktuellen Zeit Daniel Craig wirklich anbetteln musste oder drum wirklich eminenz drum bitten musste, dass sie ihre Rollen nochmal weiterführen. Also irgendwie verpufft dann doch der Spaß da nach einer gewissen Drehzeit dran. Das ist schon irgendwie beachtenswert. Nun gut, ich glaube, dann können wir auch inhaltlich reingehen. Oder hast du noch irgendeinen Key Fact, der uns sonst um den wohlverdienten Schlaf bringen würde?
Nee, tatsächlich hast du da alles wie immer sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, das eine oder andere kommt ja dann vielleicht auch nochmal dran, wenn wir die einzelnen Szenen auch durchsprechen. Insofern, ich glaube, das können wir mal dabei belassen.
Okay. Dann gehen wir in den Film rein und bevor wir in die Pre-Title-Sequenz reinkommen, gibt es einen Hinweis vor dem Filmstart, dass der Name und die Firma Zorin frei erfunden sind. Da fragt man sich natürlich, okay, warum haben wir das jetzt auf einmal drin und hatten das bei den anderen 13 Filmen nicht drin, wo es ja auch Anlehnungen an die reelle Welt gab. Hatte den Grund, es hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich ein Technologieunternehmen namens Zorin, also mit A statt I, in den USA gibt oder gab. Weiß ich nicht ganz genau, so gut bei meiner Recherche dann doch nicht, die eben auch Mikrochips machten und man da gewisse Parallelen auftäte, die vielleicht manche Anwälte nicht so lustig finden. Deswegen hat man hier nochmal ganz klar darauf hingewiesen, dass das rein fiktiv ist und keine Bezüge zur Realität haben. Ja.
Schon auch spannend, dass man dann trotzdem so nah an irgendeinem Original dran ist, zu sagen,
durch Zufall,
ja, die Firma heißt tatsächlich nur einen Buchstabe unterschiedlich und produziert halt auch noch dieselben Sachen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich da vielleicht hat inspirieren lassen, aber gut.
Ja, vielleicht war es ja doch eine gewollte Anspielung. Man
ist vielleicht auch wieder eine infame Unterstellung von mir.
Ja, frech. Gut, also dann haben wir die Gunbarrel-Szene. Wie immer, es öffnet sich zu einer winterlichen Gletscherlandschaft, bei der ein Helikopter drüber hinweg braust oder kreist. Es stellt sich schnell raus, die Piloten sprechen Russisch und ein Mann auf Skiern ist mit einem Peilsender auf der Suche nach etwas und wir erkennen recht flott unter seinem, nicht Camouflage, sondern gänzlich weißem Ski-Outfit, dass es James sein soll, der, wie gesagt, nach etwas sucht und dann auch anfängt zu buddeln und eine Leiche ausgräbt. Er wird dann jedoch von den Piloten gesehen, und eine russische Suchmannschaft macht sich auf dem Weg zu ihm. James findet bei der Leiche ein Amulett, oder so ein Halsanhänger, so eine Halskette mit einem Amulett dran, mit einem Bild von einer Frau und einem Kind, also wahrscheinlich die Hinterbliebenen der Leiche, sowie dahinter versteckt einen Chip, den nimmt er mit und wird dann auch quasi schon direkt beschossen von dem Verfolgungstrupp. Es gibt mal wieder eine Skiverfolgung. Es müsste jetzt die vierte sein, die wir haben. Und das diesmal an extremen Gletscherhängen. Also nicht in der Idylle von Österreich oder so, sondern jetzt wirklich Gletscher, die man darunter saust. Auch der Heli beschießt mit. Irgendwie hat James immer wieder Probleme mit der Bindung. Also das ist ja auch ein wiederkehrendes Thema. Und ab einmal ist er dann auf dem Monoski nur noch unterwegs. Also hat er noch einen zur Verfügung, den andere ist dann leider verloren gegangen. Das rannahende Schneemobil macht er sich dann aber zunutze. Er fixiert einen Kletterhaken an einem Seil, also den Haken fixiert er am Boden und hakt das Seil dann bei dem Fahrer am Rücken mit dem Karabiner ein. Der wird daraufhin vom Mobil weggerissen, über eine Klippe baumelnd, kann er jetzt dann seinen restlichen Arbeitstag beobachten oder gucken, wie die Zeit vergeht. Und James hat ein neues Fahrzeug. Problem, der Helikopter ist immer noch hinter ihm her, beschießt ihn auch mit MGs und dann auch mal mit einer Rakete, die dann das Ziel trifft, also das Mobil zerstört. Natürlich kann James vorher abspringen, also dem Tod mal wieder von der Schippe springen. Dann nutzt er die hinterbliebene Kufe des Mobils als Snowboard, um den weiteren Angreifern zu entkommen. Wir haben auch einen ganz wichtigen musikalischen Wechsel drin. Wir sind nämlich von dem ganz normalen Spannungsaufbau und dem Musikding, was wir sonst immer in Action-Szenen haben, also rein instrumental, wechseln wir einfach mal auf die Beach Boys um und haben dann so eine Happy-Day-Musik, die eher an Surfen erinnert. Aber gut, die Referenzen sind ja klar. Nur passt nicht so ganz in eine Verfolgungsjagd rein bei einem ernstzunehmenden Film und nicht bei, weiß ich nicht, irgendeiner Action-Komödie, wo es wirklich halt auch mal lustige Elemente in dem Sinne gibt. Also da fahren wir halt auch gerade wieder maximal die Humorschiene auf.
Mhm. Aber ich glaube, das lag auch daran so, dass man da ein bisschen ausprobiert hat. Hatten meine Recherche noch so ein bisschen ergeben, der erste Spielfilm, in dem Snowboarden vorkam. Ich glaube, da war so der Ansatzpunkt zu dem, um den Zeitraum rum, wo man mal gesagt hat, man könnte es ja auch mal mit dem Snowboard anstatt den Ski probieren. Ja, wurde dann halt durch verschiedene Snowboard-Pioniere vorangetrieben. Und natürlich, wer jetzt gedacht, Bond wurde da auch gedoubelt. Du hast ja vorher schon angesprochen, es soll Bond darstellen. Ich glaube, in den ganzen Szenen wurde recht viel mit Doubles gearbeitet. Mit Doublen, so rum.
Ja, also, aber im ganzen Film, und das war halt auch ist ein späterer Kritikpunkt von mir, den kann ich schon mal vorweggreifen. Also wir hatten ja öfters schon, dass man erkannt hat in der Vergangenheit, wenn Roger Moore gedoubelt wurde. So krass wie in dem Film hatten wir es noch nie, fand ich. Und in der Häufigkeit, weil der auch relativ viele Action-Szenen hat tatsächlich, ist es schon sehr, sehr krass. Und kostet natürlich ein paar Punkte, wenn du halt jedes Mal erkennst, dass es eine andere Person ist, die du da vor dir hast. Schwierig. Aber gut, das ist ja dann ein Thema auch für später. Du hast vollkommen recht, James darf dann einmal mal Snowboard-Pionier spielen und kann damit an steilen Hängen wieder ein paar Verfolger loswerden und den Rest verliert er an so einer Art kleinen Gletschersee, wo er drüber sliden kann. Alle anderen gehen im Wasser unter. Ja, dann ist aber auch seine Fahrt beendet, er muss zu Fuß weiter, die Musik ändert dann auch plötzlich wieder, also die ist rein für die Snowboard-Sequenz angepasst worden.
Ja, ist ja wie Surfen, nur halt auf dem Schnee, ne?
Genau. Wie gesagt, die Parallelen sehen sichtbar. James hat dann den Heli immer noch an den Hacken. Er muss sich hinter Eisblöcken verstecken und schafft es dann mit einer Leuchtrakete in den Helikopter reinzutreffen. Die leuchtet dann gar nicht so sehr, sondern raucht einfach wie verrückt. Und dadurch wird das Sichtfeld verhindert der Piloten und es kommt zum Absturz und der Helikopter zerschellt an einem Eisberg. Das ist das Stichwort für James seine Exit-Strategie. Es öffnet sich nämlich eine Luke in einer Eisscholle mit der Great Britain-Flagge drauf. Also ganz klar weiß James, da muss ich nun hin. Er steigt ein und kann damit dann auch die anderen annahenden Verfolger loswerden. Es handelt sich um ein U-Boot, was als Eisscholle oder als kleiner Eisberg quasi getarnt ist. Und dieses wird von einer Frau gesteuert, die uns bisher noch nicht bekannt ist. Die erwartet aber bereits James und quasi sagt, ey, du bist aber ein bisschen spät dran. James hat dafür aber ein paar Gastgeschenke mitgebracht, nämlich feinsten Beluga-Kaviar und auch den feinsten Wodka, den er so auftreiben konnte, plus einen Mikrochip. Die Dame lässt M auch direkt informieren, oder ist das der nächste Plan, und fährt dann mit ihrem U-Boot los. James sagt, ey, stell doch das Ding mal auf Automatik, danach können wir uns die Zeit andersweitig vertreiben und hol dann auch ein paar Gläser, damit wir direkt auch mal den Wodka probieren können. Und im richtigen Moment, als die Dame gerade an den Gläsern zugange ist, legt James einen Hebel um. Das U-Boot kommt kurz ins Stocken oder nimmt an Geschwindigkeit auf, irgendwas in der Richtung ist es. Es reicht auf jeden Fall, um die Dame aus dem Gleichgewicht zu bringen, sodass sie direkt auf ihn drauf fällt und naja. Das Boot dampft ab und James kann sich wahrscheinlich für ein paar vergnügliche Stunden, Minuten für andere Dinge vorstellen. Das ist unsere Pre-Title-Sequenz.
War irgendwie viel drin? zwiegespalten, aber zum Fazit kommen wir noch nicht. Ich glaube, sie haben auch ein paar neue Sachen so ein bisschen ausprobiert, wie zum Beispiel Snowboarden und so und vielleicht auch musikalisch etc. Bin mal gespannt, wie sich das dann bei uns in der Bewertung am Ende auch vielleicht niedersteckt.
Das ist natürlich eine Weltklasse-Überleitung, die du gerade gibst, mit neue Sachen ausprobiert, gerade musikalisch, nämlich das Bond-Intro. Da hat man sich gedacht, wir springen mal auf den Zug der 80er richtig drauf und probieren auch musikalisch mal was anderes mit Duran Duran. Ist vogelwild, finde ich. Also wir hatten ja gesagt, dass die bisherigen waren alle so einschläfernd, zu melodisch, zu verromantisierend. Das ist eine ganz, ganz andere Richtung und ich weiß nicht, ob mir die gefällt.
Ja, mir ging es tatsächlich genauso. Ich fand so, es war wieder ein bisschen mehr Zug dahinter und vielleicht auch ein Ticken passender, habe ich mich kurz gefragt. Ich bin mir aber auch noch nicht ganz sicher, oder ob das vielleicht auch daran liegt, dass ich das Lied halt auch so, man kennt es halt irgendwie aus dem Radio, bei den anderen Bond-Songs war es so, die sind schon nochmal eine Ecke älter, die hörst du jetzt nicht mehr ganz so oft. Duran Duran ist natürlich schon irgendwie auch ein bisschen bekannter. Und deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, ob es einfach, ob es da wirklich auch so reinpasst, sehe ich genauso.
Visuell kriegen wir auch eine Menge geboten und da ehrlicherweise auch ein paar Elemente, die wiederkehrend sind. Mhm. Also eröffnet wird das Ganze durch eine Frau in einem Winterpelz und die öffnet dann ihre Jacke und es sind zwischen den Brüsten erscheint dann das 007-Zeichen in neonpinker Schrift. Es wird generell viel mit Schwarzlicht und Neontönen gearbeitet. Nicht begleitete Damen sind dann eben mit Farbe bemalt. Wir haben Waffen und Schneeflocken als Motive. Dann sehen wir auch mal eine angeleuchtete Frau im Fadenkreuz. James als Silhouette, als schwarze Silhouette ist wieder zu sehen. Im Nebel, passend zum Song, wird dann auch mal im Feuer getanzt, was immer wieder angesungen wird. Mhm. Also das hat man dann quasi von, weiß ich, Live and Let Die hatte man ja auch diese brennenden Schädel. Hat man das irgendwie gedacht, das kann man ja übernehmen mit der Flamme. Ja, und dann haben wir immer wieder diese Pistolen, auch in Neonfarben, die wirken dann eher wie so Wasserspritzpistolen, also durch diese extremen Farben.
Wie haben dir so generell das Niveau der Dance-Moves gefallen?
Ein bisschen steif alles. Also das wirkte alles ein bisschen, so wirklich, als hätten sie in der Disco mal jemanden, so nicht gute Tänzer, sondern einfach irgendwie gefragt, ey, kannst du mal kurz tanzen, wir legen dir das Lied dahin und
auch
du
tanzt alles einfach. Alles gefühlt irgendwie gleich so, es war halt einfach so ein bisschen die Hüfte schwingen. Aber viel mehr kommt dann halt auch nicht so. Also, ja. Ich dachte, wo der Start war, oh, die haben sich ja ein bisschen was Neues wenigstens einfallen lassen. Es geht schon in eine ähnliche Richtung, aber sie haben versucht, was Neues zu machen. Ich hatte das Gefühl, je weiter oder je länger diese Titelsequenz war, kamen wir immer wieder mehr in diese alten Muster rein, sodass, wie du sagst, dann hast du wieder hier die Silhouetten. Dann, ich meine, die Pistolen waren jetzt auch nicht neu, vor allen Dingen auch in so einer abstrakten Form. Das sind ja keine echten, sondern, ja, die sind teilweise gefühlt wie so ein bisschen gezeichnet oder wie so Wasserspritzpistolen, also, ja, ohne Wertung an der Stelle, die kommt ja erst in 2 Wochen.
Ja, und dann haben wir extrem viel Wintermotive. Es geht, wie gesagt, viel um Schnee, es geht um Skifahren, dann haben wir noch so ein Ski-Dancing-Ding oder Ski-Akrobatik-Ding, was dabei ist. Fahrt mit Fackeln und so weiter und so fort, wo ich mir denke, also es nimmt hier gerade extrem Bezug auf die Pre-Title-Sequenz, aber auf den eigentlichen Film haben wir da nicht mehr so viel mit zu tun. Also da wird es wenig winterlich. Das kann man da schon festhalten. Ja, also generell sehr, sehr peppig, 80er-Jahre-mäßig, moderner in der Zeit. Ist die Frage, ob das Ganze so passend ist für einen Bond-Film. Das kann man aber dann, glaube ich, ganz gut in der nächsten Ausgabe diskutieren. Der eigentliche Film startet mit einer Blende zum Secret Service nach England, nach London. James kommt wieder in Moneypenny's Zimmer rein oder Büro rein, ist verwundert, dass er am Hutständer einen Damenhut findet und der oder die Besitzerin des Hutes kommt aus Ems Büro und freut sich, James zu sehen. Es ist logischerweise Moneypenny. Er lobt ihr Outfit, findet es aber vielleicht ein bisschen übertrieben. Sie hat sich ja wirklich gut rausgeputzt. Wie gesagt, sagt, das ist ein bisschen übertrieben fürs Büro, findest du nicht? Sie sagt, man habe wieder ewig versucht, ihn erfolglos zu erreichen. Also dasselbe Spiel wie immer. Man versucht, ihn zu kontaktieren. Er meldet sich nicht. Er sagt, ey, ich muss mich ein bisschen erholen. Die Rückreise aus Sibirien war ziemlich hart. Und sie bewundert seine Hingabe für die Dienste, die er leistet. Also man weiß, wovon hier geredet wird. Sie geht jetzt nicht davon aus, dass er wirklich einen harten Arbeitstag hatte, sondern eher, dass er sich andersweitig vergnügt hat. M unterbricht ihr Gespräch per Telefonanlage und sagt, hey, wir haben keine Zeit für so Spirenzien, schick den Lausbengel mal rein. James will den Hut dann noch mitnehmen und elegant wahrscheinlich dann wieder auf den Ständer, auf den Hutständer werfen, doch sie besteht darauf, dass sie ihm den ganz normal in die Hand gibt und ja, da hat man, glaube ich, nochmal eine Referenz zu ihrem ersten Auftritt, hat man ja auch diese Hut-Thematik, also da hast du so eine Art Callback dann dazu geschaffen. Im Büro hat Q sein Weihnachtsgeschenk mitgenommen und fährt wie so ein kleiner Junge die ganze Zeit mit einem Fahrzeug per Fernsteuerung durch die Gegend. Also so richtig deplatziert wirkt das Ganze. Dazwischen natürlich, die gehören quasi ja zur Ausstattung des Büros. M logischerweise und auch der Minister darf auch nicht fehlen. James fragt Q, ob er ein neues Haustier hat. Der findet das nicht so lustig wie üblich und bemängelt, dass James nie die Berichte liest, die man ihm gibt. Es wäre doch klar, dass es ein Überwachungsgerät ist. Der neueste Schrei vom Hightech-Standard her. M hat keinen Bock auf hier diese ganzen Mätzchen. Er sagt wirklich, die Zeit drängt. Q kommt zum Thema. Also präsentiert unser guter Quartiermeister einen Schaltkreis aus. In der deutschen Fassung Silikon, macht gar keinen Sinn.
Ja,
habe ich auch gedacht. Im Original ist es Silizium. Also ich weiß nicht, wie sie sich diesen Fauxpas geleistet haben in der Übersetzung, aber also gut. Und Schaltkreise bzw. Mikrochips sind wichtig für alle PCs. M sagt, das weiß jedes Kind, komm, mach mal jetzt hinne. Also der hat anscheinend maximale Zeitprobleme, der gute Mann. Also fährt Q fort. Bis vor kurzem waren alle Chips sehr anfällig für EMPs, also elektromagnetische Impulse, von beispielsweise nuklearen Explosionen ausgelöst. Der Minister findet das jetzt dann doch ein bisschen krass. James schnappt den Faden auf und kennt sich natürlich auch wieder aus, sagt, Explosionen im Weltall, also nukleare Explosionen im Weltall, können zur Zerstörung aller Chips auf der Erde an eben einen zentrierten Punkt nach sich ziehen. Das geht von Alltagsgegenständen wie dem Toaster dann bis hin zum Verteidigungssystem, was natürlich Probleme mit sich bringen würde. Jetzt ist der Minister gecatcht bzw. leicht verängstigt. Q sagt, dafür haben wir einen privaten Verteidigungspartner, der neue Chips entwickelt hat, die magnetische Schwingungen unempfindlich, also für magnetische Schwingungen unempfindlich sind. Das ist ganz cool. Q zeigt jetzt den Vergleich dieses Chips, den sie beziehen, mit dem, den James bei 003s Leiche aus Sibirien geborgen hat. Also das war dann der Mann, der sein Leben gelassen hat für den Secret Service. Und es gibt eine Überlagerung, also er kann beide übereinander ziehen, die sind identisch. Das ist ein kleines Problem. Der Minister schließt daraus, der KGB muss einen Draht zu der gleichen Firma haben. M bestätigt die Andeutung, dass die Firma wurde vor 6 Monaten von einem Unternehmer erworben, Zorin Industries, um genau zu sein. Und James fragt, ob die Anlage nicht auf ihre Sicherheit geprüft wurde und der Unternehmer. Also das muss man ja gecheckt haben, ob man das mitmacht oder sagt, ey, da lass mir jetzt doch lieber die Finger von. M sagt, naja, natürlich wurde alles gecheckt. Also fragt James nochmal explizit, was ist mit Zorin? Der Minister ist ein bisschen beleidigt. Der hat anscheinend da schon mal persönlich mit Zorin Kontakt gehabt. Max Zorin ist der führende französische Industrielle, den es gerade gibt. Der hat absolut keinen Dreck am Stecken. Das wär ein Ding der Unmöglichkeit. Zudem hat er Freunde in höchsten Ämtern der Welt. Also ganz gute Connections, würde man sagen. Vitamin B ist vorhanden. James ist dennoch skeptisch, bestätigt, dass es Untersuchungen geben wird gegen Zorin, also man muss dann nochmal nachhaken, Minister findet das nicht so witzig, sagt, ey, da müssen wir verdammt vorsichtig sein, das fliegt uns echt um die Ohren. Dann geht der schon mal raus und M teilt James mit, ey, hier mach dich fertig, 35 Minuten, haben wir einen Termin. Okay, da fragen wir uns natürlich, was für einen Termin, hat der noch gar keinen offiziellen Auftrag bekommen. Wir landen beim Pferderennen und das erklärt auch die etwas extravagante Kostümierung von Moneypenny.
Ja, ich finde, am Anfang hast du nicht so richtig rausgekriegt, was da bei Moneypenny so los ist. Ne? Fand ich dann aber auch mal cool eigentlich, dass man so ein bisschen in der Luft hing und dann am Ende Es wird ja nicht explizit gesagt, aber die sind ja alle sehr schick gekleidet beim Pferderennen. Insofern fand ich ganz gut eigentlich mal.
Ja, denn die und Q sind Feuer und Flamme für das Rennen, also all eyes on the horses quasi, und haben da auch anscheinend ihre Aktien drin. James und M hingegen beobachten lieber Zorin, der auch vor Ort ist. M legt dann auch kurz die Vita von neben da. Zorin ist in Dresden geboren, in den 60ern, aus dem Osten dann rüber in den Westen geflohen, hat mittlerweile einen französischen Pass, spricht 5 Sprachen, akzentfrei, fließend, geschäftlich, wie auch an der Börse, sehr erfolgreich. Anfangs hat dann Öl gemacht, jetzt ist es Elektrozeugs und Moneypenny währenddessen rast komplett aus, weil es da ein paar wichtige Veränderungen gibt in der Platzierung des Pferderennens. Mhm. So. Also die hat gar keine Ohren da, um sich da über irgendeine Max Zorin was anzuhören, sondern will einfach nur das Rennen genießen und guckt gerade, wie ihre Wette so ein bisschen zerplatzt. James ist auch an Zorins Begleitung interessiert. Die ist sehr auffällig gekleidet, also sehr extravagant, mit ihrem Hautton, also es ist halt sehr dunkelhäutig, passt das nicht in dieses klassisch englische Oberhaus-Ding, wo okay, weil quasi alle
sticht da raus, vor allem, weil gekleidet sind. Zorin ist ja auch, hat dann auch noch blonde Haare, ist auch sehr hell vom Teint, sage ich mal.
Ja.
Ja, sticht auf jeden Fall heraus, ist richtig.
M sagt, man weiß nicht so richtig, also man kennt die Beziehung der beiden nicht so richtig, ob die wirklich miteinander liiert sind oder ähnliches. Sie ist auf jeden Fall Amerikanerin, heißt Mayday und hat eine sehr auffällige Persönlichkeit. Also der Kleidungsstil oder das Äußere lässt das schon mal ganz gut vermuten, in welche Richtung die Reise geht. Zum Missfallen von Moneypenny gewinnt Pegasus, das ist das Pferd von Zorin, auf den letzten Metern. Der gute Mann wird beklatscht für seinen Sieg, geht dann auch direkt zu seinem Pferd runter. Die MI6-Gruppe geht zu einem vermeintlichen Trainer, der auch gar nicht fassen kann, dass das Rennen so ausgegangen ist. Es handelt sich da um Sir Godfrey Tibbet. Der arbeitet auch für den Secret Service, ist gar kein Trainer im herkömmlichen Sinne. Er habe noch nie so etwas gesehen, also erklärt sich ihm alles irgendwie nicht. Zorin bekommt währenddessen den Pokal überreicht. James und und Tibbet glauben nicht an Glück, sondern an Doping. Oder die sagen Drogen, aber ehrlicherweise ist es ja dann Doping.
Ja.
Tibbet sagt, man hat auch bereits einen Detektiv auf das Pferd angesetzt, weil irgendwas passt da nicht. Pegasus macht währenddessen einen Riesenaufstand, also bockt richtig rum und Mayday muss das gute Pferd bändigen. Q sagt, ja, das muss bestimmt an der Vielzahl an Vitaminen liegen, die der gute Gaul genommen hat, dass der so austackert. Ja, man vermutet dann doch eher andere Substanzen. James kündigt an, ey, könnte ich denn diesen Detektiv mal treffen? Das könnte uns weiterhelfen. M findet die Idee auch gut. Tibbet soll das Ganze arrangieren. James drückt dann noch Moneypenny seinen Wettschein in die Hand. Den soll sie mal einlösen gehen. Und ja, von dem Gewinn können sie dann essen gehen. Die kann kaum glauben, was sie da sieht. Nämlich James hat auf Pegasus gesetzt und anscheinend auch wieder ein stattliches Sümmchen erwirtschaftet. Klassischer James halt.
Auf jeden Fall. Aber sieht man halt auch, er geht nicht unvorbereitet zu so einem Termin, sondern er muss sich davor schon Gedanken gemacht haben, ob Zorin da irgendwie, weiß ich nicht, in welcher Form auch immer, seine Fingerchen im Spiel hat. Da hätte ich auch auf das Pferd gesetzt.
Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt hier schon genannt wurde oder an späterer Stelle, warum eben James und Sir Tibbet so stutzig sind, weil ganz klar kommuniziert wurde, die Favoriten sind andere Pferde, die haben deutlich bessere Staumbäume und ähnliches. Die Pferde von Zorin passen da gar nicht rein, also die wirken auf dem Papier deutlich schlechter und dann ist es sehr verwunderlich, dass die dann gewinnen.
Absolut. Ich glaube, es wurde teilweise da schon angesprochen und vor allen Dingen war auch dieser markante Leistungssteigerung beziehungsweise der nicht vorhandene Leistungsabfall von Zorins Pferd halt extrem auffällig, was natürlich auch naheliegt, dass vielleicht irgendwie zumindest das richtige Training da war, aber wahrscheinlich eher mehr.
Ja, wir haben einen Wechsel nach Paris. die Stadt der Liebe und wir sehen den Eiffelturm. Dort im Turmrestaurant sitzt James mit dem Kontaktmann, dem Detektiv Aubergin oder ja, so. Ne?
So habe ich es auch. Ich war natürlich wieder klassisch überfordert, den Namen richtig aufzuschreiben bei mir. Deshalb, ich
hätte ja, wie Aubergine quasi. Ja. Aber spricht man ein bisschen cooler aus. Ja.
Genau, aber ich habe in der Auflistung von Personen, die mitspielen, also quasi den Cast, ich glaube, da kommt er nicht drin vor, auf den Seiten, wo ich unterwegs war. Oder die Infos, wo ich mir eingeholt habe.
Da war der Auftritt
auch ein bisschen kurz. Genau.
Ja, es gibt wieder feinste Getränke, einen 75er Bollinger für Bond, der den Geschmack am Geschmack einordnen kann, welcher Jahrgang es ist. Also der Mann ist absolut vom Fach.
Alkoholiker.
Ja. Aubergin entscheidet sich dafür einen 59er Lafite Rothschild. Beide beglückwünschen ihre Auswahl. James darf die Rechnung dann auch am Ende bezahlen, sagt sein Gegenüber. Deswegen gönnt er sich auch den teuren Wein. Jetzt will aber erstmal Infos zu Zorin. Die Sûreté hat keine Infos über Zorin vor Frankreich, also der ist wie ein Geist auf einmal erschienen. Der Kollege hat auch Aubergin hat auch in seine Akte reingeschaut. Manchmal findet man da was, aber die ist einfach auch nicht wirklich vollständig. Also ist alles so ein bisschen mysteriös rund um die Persona Max Zorin. Dann beginnt das Unterhaltungsprogramm. Man denkt, okay, jetzt kommt wieder eine Sängerin. Weit gefehlt. Es ist eine professionelle Pfeiferin oder wie man das auch immer nennen kann. Ich kann es nicht beschreiben. Also sie zwitschert auf jeden Fall. Und als kleines Special gibt es dann auch noch so Papierschmetterlinge, die sehr, sehr filigran gefaltet wurden und relativ authentisch wirken, die an Angelrouten durch das Restaurant gleiten.
Das hatte für mich schon wieder ein bisschen was Comedy-haftes. Ich weiß nicht, ob das in der Praxis, also ich würde mal behaupten, heutzutage würdest du das nicht mehr machen. Ich weiß nicht, ob es damals so in war, so, weil es vermutlich ja allen Leuten im Raum bewusst war, dass es schon jetzt nicht echte Falter sind. Und dann steht irgendeiner im schwarzen Anzug mit Skimaske in der Ecke und angelt sich da ein paar von diesen Faltern, die dann so vor der Nase rumdancen von der guten Pfeiferin. So.
Ja, ja, das ist die Illusion. Du brauchst die Leute,
die Illusion. Ja. Richtig gut.
Ja, es ist dann so
engagiersgerecht. Vielleicht, um es nochmal kurz einzuordnen, ist schon insgesamt eine sehr spezielle Location. Auch relativ so im Halbdunkel. Es ist auch ein sehr spezieller Typ, der gute Aubergin, finde ich. Der ist auch ein bisschen sonderbar irgendwie. Aber ja, ein bisschen wilde Szene.
Ja, dann wird es auch ein bisschen schwierig. Aubergin sagt, ey, guck mal hier, das ist da eine Mausi. Die sollte man vielleicht mal in die Sammlung mit aufnehmen. James, erste Mal, wie Ehrenmann in dem Film, sagt, ey, ja, das ist ja alles schön und gut, aber ich würde jetzt eigentlich gerne lieber über die Pferde reden. Er würde gerne wissen, warum Zorins Pferde gegen potenziell bessere gewinnen können. Das passt doch nicht. Mhm. Dann sagt der Aubergin, ja, die Drogentests waren negativ. Diesen Monat wird Zorin seine jährliche Pferdeauktion in seinem Gestüt abhalten. Ich glaube, da kann man ein paar Infos rausfinden. Während des Gesprächs taucht eine neue vermummte Person auf mit einer Angel. Also man muss sich vorstellen, es gibt so eine Art Empore. Dort stehen diese ominösen Angler mit ihren Papierschmetterlingen. Und da taucht jetzt eine neue Person auf und schaltet einen anderen aus und nimmt dessen Position ein.
Und da habe ich mich gefragt, weil Bond sich ja umschaut und auch dahin schaut, ob er das aktiv wahrnimmt oder nicht. Also entweder war der Schnitt unglücklich oder es wird nicht ganz klar oder man könnte sich fragen, warum unternimmt er in dem Moment nichts? Weil es ist ja schon sonderbar, dass sie sich da oben auf der Empore rumprügeln. Weiß ich nicht. Also da war ich so ein bisschen lost, muss ich sagen.
Ja, die Sängerin hat es doch, oder Pfeiferin, wie auch immer, hat es ja auch gesehen, dass da irgendwas nicht passt.
Mhm. Normal in Paris anscheinend.
Es wird dann auf jeden Fall sehr, sehr wild. Der neue Schmetterling ist wie auf Steroiden unterwegs und fliegt ganz schön riskante Manöver. Aubergin erklärt, dass bei der Auktion das Mysterium gelüftet wird hinter Zorins Superpferden und er höchstpersönlich wird das hinbekommen. Also er hält auch ganz gut was auch von sich selbst. Dann trifft ihn der Schmetterling mit einer Nadel am Hals. Oder am Gesicht oder am Hals?
Auf der Backe oder Wange.
Ja, danke. Also im Gesicht. Und er ist sofort tot. Also fällt dann auf den Tisch. Alle springen auf, es gibt riesige Unruhen. James sagt, ja, in der Suppe ist eine Fliege gewesen. er fand jetzt nicht so funny, weil alle mitbekommen haben, dass da irgendwie mehr ist als das. Und er hetzt hinter dem Mörder hinterher. Es geht weiter hoch auf den Eiffelturm per Treppe. James Schüsse verfehlen das Ziel. Also er schießt auch erstmalig direkt auf den Mörder. Er hat gar keine Lust, ihn einfach zu stellen, sondern er möchte ihn direkt liquidieren.
Ja, liegt am Alter, kommt da nicht mehr hinterher, ne?
Vielleicht auch das. James wird dann mit einem Angelseil eingewickelt, über das Geländer fast schon drüber geworfen, kann sich da aber im letzten Moment noch retten. Und man verlässt dann die sichere Treppe, also der Mörder oder die Mörderin verlässt die Treppe und macht einen Sprung vom Eiffelturm mit Fallschirm. Man erkennt schon leicht, wer es sein könnte. Die Auflösung offiziell kommt dann aber später. James springt auf den herunterfahrenden Fahrstuhl, um eben auch den Eiffelturm zu verlassen, um irgendwie noch eine Chance haben, hinterher zu kommen. Unten will er dann ein Taxi nehmen, um den Fallschirm zu verfolgen. Doch der Fahrer macht gerade Pause und will lieber einen Wein trinken. Also auch Alkohol am Steuer ist da ein anderes Thema. Also zieht ihn James GTA-Modus aus dem Wagen raus, fährt das Ding selbst. Straßenverkehrsordnung haben wir nicht, brauchen wir nicht. Es wird über Bordsteine gefahren, es wird über Treppen gefahren, über Gehwege. Alles mitgenommen, was da ist. Dann springt er noch über eine Rampe drüber, gleitet über einen Bus drüber, macht aus seinem Auto dann an einer Schranke ein Cabriolet.
Ist aber eine stronge Schranke. Also, ja. Die musst du mir zeigen.
Oder ein Papierauto, was wird ja noch viel, viel schlimmer. Also, Dach ist weg, Cabrio da, wunderbar. Und verliert dann bei einer Kollision mit einem anderen Auto, was in sein Heck reinkracht, noch seinen Hinterteil. Also quasi diesen ganzen Rückbankbereich hat er nicht mehr. Er fährt jetzt ab dann nur noch auf zwei Rädern, auf den zwei Vorderrädern weiter.
Ich frage mich auch, woher das Benzin für den Motor kommt, wenn die Hälfte vom Auto fehlt. Wo hinten der Tank in der Regel durchaus auch zu finden ist.
Ja, das ist...
Ja, da habe ich wieder mit zu viel Logik gearbeitet, ich sehe es schon. Aber, ey, was da so ein bisschen schade war, ich glaube, man hätte da eine ganz coole Verfolgungsjagd eigentlich draus machen. Oder in sich ist sie ja gar nicht so schlecht. So, aber es sind halt wieder so einzelne Inhalte, die es halt ein bisschen zu comedyhaft machen. So, lass es mit dem Fahrrad drinne, mega witzig, nehme ich mit, nimmt mich, holt mich ab, alles wunderbar. Aber dass das Auto sich dann quasi auflöst... Weiß ich nicht.
Ja, ist schon heftig.
Ist so ein Ding drüber halt. Ja,
ja, es ist too much. An sich, die Verfolgungsjagd ist ganz gut gelungen.
Ja.
Das Problem, was du hast, ab dem Moment, wo du das Cabrio hast, ist, dass du ganz klar erkennst, es fährt nicht Roger Moore, sondern es fährt der Double. Und das triggert halt.
Eigentlich ein Eigentor dann auch geschossen.
Ja, schon ein Stück weit. Die Mörderin landet dann auf einem Hochzeitsschiff, also einem Schiff, wo gerade eine Hochzeitsgesellschaft die Party zelebriert. James ist direkt oberhalb der Brücke, wo dieses Schiff durchfährt und springt auch auf das gleiche Schiff. Das Dach kann ihn nicht halten, er plumpst durch und landet dummerweise in der Hochzeitstorte, auf der Hochzeitstorte, je nachdem. Das sorgt nicht gerade für Sympathiepunkte. Der Mörder flüchtet weiter auf ein nebenherfahrendes Speedboot oder Motorboot und kann damit dann entkommen, während James bei dieser Hochzeitsgesellschaft gefangen ist, wie ein absoluter Vollidiot dasteht und auch noch den Hass des Küchenpersonals auf sich gezogen hat, die wahrscheinlich mühevoll diese Hochzeitstorte hergerichtet haben und er sie, bevor überhaupt was gegessen werden konnte, zerstört hat.
Die kamen da auch durchaus mit heftigen Fleischerbeilen auf ihn zu. Das war ja auch eine wilde Szene.
War nicht so amused auf jeden Fall. So, Zorin hat die Mörderin eingesammelt. Also der hat das Motorboot gefahren. Und jetzt kriegen wir mitgeteilt, wer denn die Mörderin ist in dem Fall, nämlich Mayday. Man hat es eigentlich aber auch ganz gut erkannt, zwischendurch schon. Und da hätte es sich erschließen können. Er fragt nach, ob der Auftrag erledigt wurde. Sie bejaht das Ganze und beide freuen sich ziemlich darüber. James muss jetzt von M aus der Pariser Polizeistation abgeholt werden und auf dem Weg raus rügt er ihn natürlich, weil er anscheinend nicht verstanden hat, was Geheimhaltung bedeutet. Also erstmal direkt an den belebtesten Plätzen Paris eine Riesenszene gemacht, Weltklasse, und zudem noch einen Schaden in Höhe von 6 Millionen Franc verursacht. Also viel Spaß bei der Versicherung, die das übernehmen möchte. James hat natürlich, gibt nicht klein bei, sondern sagt, ey, die Identifizierung des Mörders hatte oberste Priorität, da musste ich halt die anderen Sachen ein bisschen schleifen lassen. M will wissen, ob er Infos von Auberge erhalten hat. Und der sagt, ja, die Pferdeauktion auf seinem Gestüt, da will er unbedingt hin und sich das Ganze ansehen. M weist Tibbet an, die Einladung zu bekommen. Der sagt, ja, ist schwierig, sehr kurzfristig, aber er schaut, was er da machen kann. Sollte machbar sein. Tibbet darf dann James als Chauffeur zum dicken, dicken, dicken Chateau, also Schlossgestüt, kutschieren. Im Rolls-Royce, also man hat sich da auch nicht lumpen lassen. James stellt sich
als... Ja, vielleicht noch da ein Side-Fact auch. Das war tatsächlich der Rolls-Royce vom Produzenten. Der hatte relativ viele Schweißperlen auf der Stirn an verschiedenen Stellen, als gedreht wurde.
Ja, ist auch nicht ganz günstig, das Ding. Nee, gerade wenn das dann... Nee.
Sah schon auch schick aus, tatsächlich. Schon ein netter Wagen. Kann sich sehen lassen damit.
Ja, und dann hat sich James einen Namen ausgesucht, der ganz anders klingt, als er geschrieben wird. Mhm. Also er heißt St. John Smythe. Und ich glaube, geschrieben wird St. John Smith oder so. Ja. Also sehr verwirrend. Aber sein Deckname ist James St. John Smythe. So. Er bekommt dann auch direkt den Sicherheitschef von Zoran vorgestellt, Scarpine. Der sagt, James hat ein Zimmer im Chateau. Da darf er dann pennen. Die Vorschau laufe bereits, also ist ein bisschen zu spät dran. James zeigt auf ein Gebäude, wo er denkt, ah, okay, da ist dann die Vorschau oder wie. Nee, da wohnt nur die Belegschaft. Also das schon ein Riesengebäude-Ding, was sehr, sehr krass aussieht. Und Scarpine deutet auf die andere Seite. Da, wo das richtige Riesenchateau ist, da ist dann auch die Vorschau. Man hätte es vielleicht auch erschließen können, weil da etliche Pferde im Garten rumhopsen. Aber nun gut, man hat nicht immer recht. James wird dann zur Auktion geführt. Alles total pompös, also wie man sich halt...
Es gibt gefühlt eine Kathedrale irgendwie, wo die reinlaufen auch, ne? Also es ist ein riesen Gebäudekomplex eigentlich letztendlich.
Hat schon was auf jeden Fall. Bekommt dann von Scarpine den Katalog in die Hand gedrückt und er erkundigt sich, ob der Bruder von Pegasus ebenfalls vor Ort sein zu Verkauf stehe. Ja, sei er, der kommt zum Schluss. Man erwartet 3 Millionen aufwärts. Also das ist schon ordentliches Sümmchen. James, seine Sprüche ziehen bei Scarpine so gar nicht. Also humoristisch kommt man da nicht auf eine Ebene. Aber naja, manchmal soll es auch nicht sein. Tibbet beobachtet draußen, wie Pegasus von einem, ja, nehmen wir es vorweg, einem Doktor und einem Stalljungen recht aufbrausend in die Stallung gebracht werden muss. Also der ist auch wieder total on fire. Und um nicht entdeckt zu werden, weil Tibbet ihn ja ganz gerne verfolgen will, versteckt er sich in der Pferdebox und bekommt dann auch mal kuscheligen Besuch von einem der eigentlichen Bewohner dieser Boxen. Scarpine berichtet während der Auktion dann auch direkt Zoran und Mayday von James. Also man hat da irgendwie ein Auge auf den geworfen, der passt nicht ganz ins Bild, ist anscheinend auch nicht bekannt. Das macht es ein bisschen schwierig. Mhm. Währenddessen wird der Bruder von Pegasus schon mal im Hintergrund angekündigt für die Vorschau. Tibbet kann weiter forschen, also wir haben diesen parallelen Handlungsstrang die ganze Zeit. Als alle gehen, also der Doktor und der Stalljunge gehen aus dem Stall wieder raus, also hat Tibbet freie Entfaltungsmöglichkeiten. Aber er findet keine Spur von Pegasus. Die ganzen Boxen da drin sind leer. Das kann ja irgendwie nicht sein. James geht dann wieder zu seinem Wagen und wird von Scarpine eingeholt, der wie so ein Affe hinter ihm herrennt. So komplett unnötig. Also der kommt wirklich angeflitzt, als müsste er den unbedingt noch aufhalten. Und teilt ihm dann einfach nur mit, ja, hier, Zoran würde dich gerne gegen Abend beim Empfang sprechen wollen im Garten. Und das ist es dann eigentlich auch. Und übrigens, Tibbet, also ihr Chauffeur, ihr Diener, der kann im Dienerquartier untergebracht werden. James, ziemlich arrogant unterwegs in seiner Rolle, sagt, ja, das sei auch mehr als angemessen. Also den kannst du auch theoretisch in der Hundehütte schlafen lassen. Der hat es nicht besser verdient. Dann wird James von Tibbet zum Chateau-Eingang gefahren. Dort wird er von Jenny Flex, wie sie uns oder sich James vorstellt, begrüßt. Und der ist schwer darüber begeistert, weil die optisch wieder ganz ansprechend ist für ihn. Er behandelt Tibbet die ganze Zeit wie ein riesen Arschloch. Ja, der soll sich dann gefälligst mal um das fucking Gepäck kümmern. Sie hat extra auch noch angeboten, dass sie es ihre Leute machen können. James meinte, nö, das macht Tibbet schon.
James dann auch irgendwie mit 4 Koffern unterm Arm halt durch die Gegend rennt.
Ja, hat einmal die komplette Louis Vuitton-Ausstattung mitgenommen, die es so gab an Koffern und Reisetaschen. Und Tibbet darf wie so ein Knecht diese 1000 Treppen das Zeug da hochschleppen. Das ist super. Genau, sie reden dann kurz übers Reiten, also Jenny Flex und James. Dann bekommt Tippett zwischendurch wieder sein Fett weg, das er mal hinne machen soll. Und dann gibt es noch eine Zufallsbegegnung auf dem Flur mit Mayday. Die schaut sich James eindringlich an und James beobachtet auch so ein bisschen Mayday. Und dann wird ihm mitgeteilt, als er dann sein Zimmer erreicht hat, dass der Empfang um 6 ist und man ihn pünktlich erwarte. Nun sind Tippett und James allein im Raum. James diktiert, was er für den Empfang zum Anziehen braucht, während Tippett nach Wanzen sucht. Er hat dafür so ein Peilsender-Ding rausgenommen und ist fleißig am Suchen. Scapin geht in eine Überwachungszentrale und will wissen, was so geht. Und da haben sie halt Einblicke in oder Überwachungsgeräte, in jedem Zimmer Wanzen und können überall mithören, was so geht. Man kriegt die Information, ein paar Preise für Itacus, also der Bruder von Pegasus, sind schon ganz gut, gehen in die richtige Richtung. Und bei St. John Smythe bekommt der Butler die ganze Zeit ordentlich einen drüber. James und Tippett finden dann die Wanze in der Nachttischlampe und deponieren direkt darunter ein Diktiergerät, was bereits eine voraufgenommene Konversation der beiden beinhaltet, während die sich dann unbelauscht auf dem Balkon unterhalten können. Und da dachte ich, das ist jetzt aber mutig, vielleicht haben die mehr als eine Wanze oder so oder haben noch irgendwo eine geheime Kamera. Also es ist schon gewagt alles.
Ich finde es so auf den ersten Blick richtig gut gespielt so und eine sinnvolle Überlegung, da auch dieses Diktiergerät hinzulegen und so, dass wenn es vielleicht auch zwei Wanzen im Raum gibt, passt es ja auch noch, aber du hast recht, auf dem Balkon fehlt was. Und ich frage mich halt auch, kannst du das so vorhersehen, alles, dass du halt da ein Tonband einfach mal aufnimmst mit irgendeinem Gespräch? So, wann haben sie sich hingesetzt, um fünf Stunden Tonband aufzunehmen und hörst du nicht den Unterschied von den Stimmen an sich? Aber ja, da bin ich wieder kleinlich.
Ja, vielleicht. Also ich finde es auch ein bisschen gewagt, aber prinzipiell ganz clever.
Ich finde es wirklich, genau, auf den ersten Blick auf jeden Fall super clever und ich finde es irgendwie auch, ja, dann schon ganz gut gemacht. Also es hat mich jetzt nicht super gestört, aber ich habe auch kurz den Moment gehabt, wo ich gedacht habe, so, warte mal, funktioniert das so wirklich oder wie können sie sich auch so sicher sein, weil sie haben auch nur das Zimmer abgesucht.
Auf dem Balkon merkt Tippett an, ey, dieses Rollenspiel finde ich gar nicht so geil. Irgendwie macht das nicht so viel Spaß, weil permanent kriege ich einen auf die Mütze. Dann können wir das doch bitte wenigstens jetzt privat hier, wenn wir ungehört reden, vielleicht sein lassen. Er erzählt dann auch von Pegasus Verschwinden und will dem weiter auf die Spur gehen, also abends forschen gehen. Sie beobachten dann, wie der Doc mit Zorin redet, bevor dieser eine Dame vom Helikopter abholt, der gerade gelandet ist. James sagt, der Dame müsse man größte Aufmerksamkeit schenken. Tippett erinnert daran, dass sie auf einer Mission sind. James ganz, ganz aufopferungsvoll sagt, ich bin bereit, auch mich selbst im Namen der Mission aufzuopfern.
Also sehr großmütig von ihm, dass er so weit sich herablässt und sich aufopfert für seinen
sehr
Spaß.
Ehrenvoll. Sehr ehrenvoll.
Ja, ja.
Und das glauben wir ihm natürlich auch gerne. Da gab es ja so ein paar Präzedenzfälle, wo ja,
man sagt, wo er das auch schon getan hat. Das ist in sich schlüssig. Da ist ein roter Faden drin in seiner Arbeit.
Ja, es ist ja auch irgendwo seine Kernkompetenz.
Absolut.
Dann läuft dieser Empfang im Garten. Versailles lässt grüßen aus den allerbesten Zeiten. Ludwig XIV. Wäre neidisch. Es hat auch so eine Mischung wirklich aus dieser Zeit. Die Bediensteten tragen auch Perücken und so weiter und so fort. Das ist alles sehr, sehr rausgeputzt. Also man weiß jetzt nicht, ob man bei Ludwig hofiert oder ob es der Wiener Opernball ist. Irgendwie so eine Mischung aus beiden. James will Zorin und der Dame, die jetzt gelandet ist, hinterher spionieren, wird dann aber von Mayday erwischt und nur durch Gestik darauf hingewiesen, sich zur Veranstaltung nach draußen zu verziehen und nicht hier irgendwo rumzuschnüffeln.
Sah auch fast schon ein bisschen drohend aus, aber ich finde den Charakter, um es vielleicht an der Stelle auch schon zu haben, den Charakterzug hat Mayday immer wieder an verschiedensten Stellen auch schon gehabt und bleibt auch irgendwie so. Die ist ein bisschen wortkarg auch meistens.
Ja, aber eine strahlende Persönlichkeit, oder?
Mhm. Also sie hat auf jeden Fall Präsenz, das finde ich, kann man festhalten.
Definitiv. Also James jetzt draußen, denkt sich, ihr könnt mich mal, ich habe doch meine spezielle Sonnenbrille aus der Abteilung Q, damit kann man selbst durch getöntes Glas durchschauen und so sieht er, wie Zorin einen Scheck an die Dame überreicht. Doof nur, dass jetzt James von Scapin angesprochen wird, der ihn mehr oder weniger weise auch ertappt, ist jetzt nicht so kommuniziert, aber man hat schon das Gefühl, der weiß, dass hier irgendwas nicht stimmt. Mhm. Man hat immer noch Probleme bei der Aussprache seines Namens, also das zieht sich nach wie vor durch, der muss halt immer wieder korrigieren. Nachdem Zorin und Co. dann rauskommen, schleicht sich James in das Büro rein und kann mit Hilfe des Scheckheftes durch eine Durchdruckkopie erstellen und sieht, dass sich auf dem Scheck 5 Millionen Dollar, ich glaube, waren Dollar? An eine S. Sutton ausgestellt wurden. Also ein ordentliches Sümmchen. Zorin hat dann ein kurzes Gespräch mit einem Mann draußen, der fragt, ob die Sache laufe. Ja, das passt alles. 22. ist der D-Day quasi. Da muss funktionieren und da wird sich auch zeigen, dass das alles läuft. Beim Rausgehen aus dem Büro wird James dann von Dr. Karl Mortner aufgegabelt. Der fragt, was der hier suche. Also gehört auch zum Personal, wie wir ja wissen. Und James sagt, ja, er sucht die ganze Zeit schon händeringend die Bar. Also bringt Mortner ihn dorthin. Er trägt auch allen Ernstes einen Monokel. Also da hat man sich wirklich alles genommen, wie man sich einen Bösewicht vorstellt. Draußen treffen sie dann auf den Gesprächspartner, mit dem Zorin eben dieses Gespräch hatte. Es stellt sich heraus, der Name ist Bob Conley. Der macht für Zorin Ölgeschäfte in San Francisco. James fotografiert den Herrn mit einem Ring, der so eine Fotofunktion hat. Diesmal kriegen wir diese Gadgets gar nicht im Vorhinein vorgestellt, sondern müssen das dann quasi Live-Action-mäßig.
Ja, und dafür kam der auch kurz, also es wird schon eine aktive Blende drauf gemacht, aber du kannst dir nicht hundertprozentig sicher sein, was gerade die Aufgabe davon ist. Ich fand, es war auch bei der Brille, ja, man checkt dann schon, dass er durchschauen kann, aber es hätte genauso gut auch sein können, dass er mit der Brille irgendwie auch ein Bild machen kann. So, ich finde, die kommen ein bisschen zu kurz, so, die könnte man mehr wertschätzen, weil sie ja eigentlich ganz geil sind. Mhm. Und er hat jetzt innerhalb von keinen 5 Minuten 3 Gadgets verwendet, die er, ja, wo er schon ein paar Infos zusammenbekommt.
Ja. Bobby geht dann, also ist James mit dem Doktor wieder alleine und will wissen, ob der Mediziner sei. Sagt er, nee, er ist der Zuchtberater von Zorin. James fragt, wie es sein kann, dass man mit minderwertigen Pferden solche Erfolge einfährt. Also legt ihm Finger in die Wunde. Und Mortner erklärt, ja, liegt alles an selektiver Auswahl und Züchtung. Ebenso wichtig sind Konditionierung und Motivation. Das gelte sowohl für den Menschen als auch für die Tiere. Auch ihn lichtet James dann noch ab, damit man da auch nochmal ein Bildchen von hat. Zorin kommt dann in die Runde, stellt sich vor, dann wird der Doc zu den Ställen geschickt. James beglückwünscht Zorin für sein riesiges Anwesen und die ganze Veranstaltung. Dieser fragt, wie James denn zur Zucht steht. Also muss James sich da eine Geschichte aus dem Ärmel schütteln und sagt, er hat ein Gestüt von seiner Tante geerbt, ein ganz kleines, aber er dachte, komm, ich gehe das jetzt mal richtig an, das heißt, ich muss auch mal in die Zucht gehen und er wollte sich das Ganze hier mal anschauen. Der Ton der beiden wirkt schon sehr unentspannt, also man hat so ein bisschen was Passiv-Aggressives da im Raum, was Angreifendes auf jeden Fall, ist nicht so ganz angenehm. Nachdem man geklärt hat, dass Zorin gerne reitet, also der meint dann irgendwie, er fühlt sich am wohlsten auf dem Rücken der Pferde, fragt James ihn ganz provokant, ob er denn auch gerne fischt, vielleicht die Angel mal auswerfen, und man merkt, dass Zorin erst nicht versteht, was er von ihm will, und dann legt sich da irgendwie eine Art Schalter um. Es ist nicht ganz klar, dass er den Hint versteht, weil die Auflösung, dass James auf Mayday getroffen ist im Eiffelturm, kommt eine ganze Ecke später. Also kann es dann nicht so richtig Klick gemacht haben bei Zorin. Der merkt einfach nur, dass der Mann irgendwie ein bisschen seltsam ist und andere Absichten hat.
Ja, also, ja, und ich glaube, es wird schon klar für Zorin, dass Bond auf irgendwas anspielen will. Ich glaube, das checkt Zorin schon, oder er checkt vielleicht auch, dass er gerade irgendwie nicht der Herr der Lage ist und rafft, um was es geht. Was ja für so jemand auch immer ein bisschen unangenehm ist. Aber ja, ich meine, Zorin pokert da ja auch hoch am Arsch mit, ich fühle mich wohl auf den Rücken der Pferde. Das klingt auch wie eine gut ausgedachte Lüge.
Ja, er bricht auf jeden Fall das Gespräch ab, wünscht James noch viel Spaß und geht seiner Wege. James wiederum hat sein nächstes Opfer gefunden, schnappt sich eine Flasche Shampoos mit 2 Gläsern und geht dann zu der ominösen S. Sutton, also der Dame, die eben mit dem Helikopter gekommen ist und alleine an so einer Brücke steht. Und ja, stellt sich dann vor, sie wirkt nicht so ganz angetan von ihm auf den ersten Blick, aber das hat ja noch nie James abgehalten. Und er stellt sich raus, dass sie an Pferden gar nicht interessiert ist. Dann sagt James, ja, das ist aber hier die falsche Veranstaltung für dich, oder nicht? Also bohrt er weiter und bohrt weiter. Zorin sieht, dass die beiden sich unterhalten und schickt Mayday los, damit sie die Dame wegbringt von ihm. Also er scheint da auch was verbergen zu wollen und hat Angst, dass James da irgendwie was auf der Spur ist. Auch Mayday merkt irgendwie an, irgendwie kommt mir der Kerl bekannt vor.
Aber das finde ich zum Beispiel auch wild. Die hat jetzt, ich glaube, das ist der vierte oder fünfte Aktion, wo sie Gesicht sich gegenüberstehen, oder die dritte Aktion. Ne? Dann war auf dem Eiffelturm, gut, da war sie so ein bisschen verfolgt, aber ich glaube, sie waren schon nah genug, dass sie zumindest, James ist ja nicht mal verschleiert oder mit Kapuze hochgelaufen, so, den Eiffelturm. So, dann später, sie treffen sich auf dem Gang im Hotel. Da ist sie irgendwie auch schon am Überlegen. Dann geht's weiter in der Tür, wo sie ihn raus auf den Garten schickt, hier bei der Party. So, checkt sie auch nicht. Jetzt kommt sie wieder, sie erkennt ihn immer noch nicht.
Ja.
Was macht die?
Ja, das ist eine gute Frage.
Weil die stehen sich auch wirklich gegenüber. Das ist ja nicht so, dass sie aus 50 Meter Entfernung sagen muss, hey, kenne ich den irgendwo her, sondern... Ja, also fand ich ganz spannend. Es zieht sich schon ganz schön lang. Du hast ja gesagt, es kommt auch später irgendwann, dass sie es rafft, aber...
Ja, es dauert noch einen Moment auf jeden Fall. Das Gespräch von James und S. Sutton ist eher zäh und hakelig. Er fragt, wie sie heißt, was sie so macht. Sie will ihren Namen nicht wirklich nennen, also umgeht die Frage und wird dann auch von Mayday entführt und soll zum Heli gebracht werden. James lässt nichts unversucht, um sie mitzubegleiten und was weiß ich nicht alles. Mayday sagt dann auch, man wird sich um ihn kümmern und er sagt, ja, das wirst doch bestimmt du sein, die sich um mich kümmert. Also auch da liegt ein bisschen was drin in diesen Aussagen. Der Doktor kommt dann nachts aus dem Stall und für Tippett bedeutet das endlich Zeit nachzuforschen. Er wird dann von jemandem überrascht, nämlich von James, der seinen Weggefährten da ein bisschen überrumpelt und einen halben Herzinfarkt einjagt und eben auch direkt die Lösung des Falls zeigt. Es gibt nämlich einen Knopf, mit dem man die Box runterfahren kann, wie in den Fahrstuhl, eine Etage tiefer. James hat ihn anscheinend sofort gefunden, Tippett hätte ihn wahrscheinlich nie gefunden. Mit dem Fahrstuhl kommen sie dann in ein Labor und dort findet man auch Pegasus in einer extra Box untergebracht. Scapin checkt währenddessen in der Schaltzentrale, was mit Smythe ist. Man hört sich die Tonbandaufnahme an, der ratzt wie ein Bär, so jedenfalls die Tonbandaufnahme.
Auch das zu timen, ne? Auf der Tonbandaufnahme, dass es da liegt und das dann mit dem Schnarchen passt, dass es auch wirklich Nacht ist. Aber gut, ich bin zu findig heute, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, das hat der James ja später gemacht. Ich glaube, der ist dann, bevor er raus ist, hat das Ding angeschaltet abends und...
Ich meine, wäre schon sinnvoll, ne? Irgendwie so.
Ich glaube nicht, dass die seit dem Vormittag durchläuft. Das kann ich mir nicht
vorstellen. Gut, wäre auch verräterisch, weil man hat sie auch woanders gesehen. Das muss auch, aber es muss halt schon gut timen, auf jeden Fall.
James wird kurzerhand zum Panzerknacker und findet einen Schrank voller Medikamente und Reagenzgläser und. Tippett hat eine Operationswunde an den Beinen von Pegasus gefunden, also da ist irgendwas gelaufen und James löst das Rätsel. Der Doc hat einen Mikrochip eingepflanzt, der löst während des Rennens, also wird aktiviert und injiziert ein Steroid, um die Erschöpfung zu überwinden. Und das Ganze geht per Fernbedienung, also mitten im Rennen kann man einfach auf den Knopf drücken, in der Reitgerte oder in irgendeinem Stock und dann dreht das Pferd nochmal ein paar PS auf. Doof ist nur, dass zwei Wachen auf Routinegang sind und ins Labor gefahren kommen, weil ihnen diese Box oben aufgefallen ist. James und Tippett müssen sich schnell verstecken, verwischen auch ihre Spuren und kommen in eine Art Fabrikraum. Dort werden die Mikrochips eingepackt und dann wahrscheinlich exportiert. Die beiden Wachen sind nun auch in dieser kleinen Fabrik und werden dann von James und Tippett angegriffen. James lässt seinem keine Chance, hat den ruckzuck K.O. gesetzt und auf das Band geworfen. Tippett kriegt ordentlich einen auf die Mütze, geht K.O., weil seiner ein bisschen kräftiger ist und James kann den aber mit ein bisschen Mühe überwinden und beide werden dann ordnungsgemäß verpackt mit Karton,
in so eine Holzkiste, die zusammengesetzt wird, genau. Und da sind ja dann verschiedene, ich weiß nicht, das kennt man vielleicht auch, diese Plastikbänder, die so drumherum gezogen werden.
Genau.
Maschinell, ja.
Da landen auf jeden Fall die beiden gegenüber und haben ausgespielt an der Stelle. Mayday und Zorin währenddessen haben eine Kampfsportstunde in seinem privaten Fitnessstudio. Das ist ein bisschen bisschen sexuell vielleicht aufgezogen, das Ganze. Also das entgleitet dann mal ganz schnell in einem Rumknutschen und so.
Aber auch ganz komische Liebesbeziehungen, wieder so eine komische Machtdemonstration von beiden aber auch.
Ja.
Und irgendwie wirkt auch danach Mayday nicht wirklich glücklich irgendwie so.
Aber ja, Mayday ist sowieso auch relativ dominant, also die lässt sich nicht unterbuttern oder so, sondern teilt ganz gerne aus und lässt auch nicht so, beide auch sehr animalisch wirkend.
Ja, ist total, ja, ein bisschen verstörend auch, aber klärt sich ja vielleicht auch später noch auf.
Tippett und James' Exkursion ist vorbei, James sagt, er muss jetzt ganz dringend zurück, das Band ist schon durch. Zoran wird dann über den Vorfall in der Fabrik informiert. Er lässt die Sicherheitskräfte hinschicken und möchte sofort selbst nach Smythe gucken, weil er den verdächtigt. Das Chateau wird gerade abgeriegelt, also die Gitter gehen runter, die Zugbrücken werden hochgefahren. Also für James wird es gerade ein bisschen knifflig, wieder ins Chateau reinzukommen. Er schafft es dann mit letzter Mühe über die Zugbrücke noch reinzukommen. Zoran und May sind schon in seinem Zimmer, als er dann in den Flur des Zimmers kommt und sieht es dann auch. Ihr fällt dann auf einmal ein, in dem Moment, wo sie sich in dem Zimmer umguckt, hat kein Bild von ihm vor Augen, aber dann macht es auf einmal Klick. Ach, das ist doch der aus dem Eiffelturm.
Sehr random.
Und damit ist das Ding durch. Zoran nickt ihr zu und sagt, yo, wir, jetzt machen wir den fertig. Ja, sie wollen sich nur umziehen gehen. Sie will dann in ihr Zimmer reingehen und dort findet sie James nackt unter ihrem Bettdecke. Er wartet doch schon die ganze Zeit auf sie. Sie ist ein bisschen verstört, guckt Zoran an. Der nickt ihr nur zu, so nach dem Motto, mach das Ding fertig. Wiegt ihn in Sicherheit und dann morgen knallt's. Und ja, mit ordentlich Dominanz geht sie da auch an diese Sache ran. Also da lässt sie sich nicht von James unten halten, sondern sie ist die Partei, die dann oben ist und zieht die Nummer durch. Der Doc, Zoran und Scarpin schauen sich im Labor um. Es fehlt nichts, doch der Doc merkt, ey, das eine Reagenzglas, das steht nicht da, wo es sonst steht. Da war jemand dran. Zoran will sofort morgen mit Smythe in seinem Büro sprechen. Also der Doc anscheinend merkt es ganz genau,
trotz horrendem
Alter.
Ja. Oder er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, wie du gerade gesagt hast. Ja.
Cleverer Mann.
Ja.
Zoran gibt dann vor, bei diesem Termin James bei seiner Zucht helfen zu wollen und ihm mittels seines Computers ein Pferd und er wird sagen, einen Hengst ihm zu empfehlen. Der Computer ist nicht wirklich eine Hilfe, um Pferde ausfindig zu machen, sondern ein Identifikationsding, wie es der Secret Service auch hat. Das heißt, mit einer versteckten Kamera werden Bilder von James gemacht. Zoran tippt dann noch so ein paar Beschreibungen ein, die er hat. Und dann kommt dann quasi einmal James seine Akte zum Vorschein. Er ist Agent mit der Lizenz zu töten. Sein richtiger Name ist James Bond und so weiter und so fort. Dann schließt Zoran das Gespräch. Ich weiß nicht, ob es James wirklich checkt, aber irgendwie ist es auch alles ein bisschen seltsam, weil normalerweise kann man ja was zeigen oder so, aber das war ja nicht der Fall. Schließt auf jeden Fall das Gespräch und sagt, er weiß genau, welches Pferd James braucht. Er hat da genau das Richtige und jetzt ist auch Zeit für den morgendlichen Ausritt. James, komm noch direkt mit, dann kannst du dein potenzielles Pferd einmal probereiten. Denkt sich James natürlich, ja super, dann machen wir das doch so. Macht sich fertig, geht dann zu Tippett, der gerade das Auto wäscht und sagt, er soll den Scheck überprüfen lassen, also die Kopie, die er gemacht hat. Und Tippett soll sich darauf vorbereiten, dass sie jeden Moment enttarnt werden könnten.
Deshalb würde ich schon sagen, er hat irgendwie im Büro zumindest ein bisschen was gecheckt, dass es weniger um Pferde ging als noch ein bisschen was anderes, weil er Tippett dann direkt mit relativ zeitig losschickt und so ein bisschen Stress macht.
Mhm. Ja, kann schon sein. Also es ist ja
aber
auch,
es wird nicht so ganz klar, auf jeden Fall.
Naja, allein die gestrige Abendaktion war ja auch sehr verdächtig.
Ja.
Ja, und Tippett sagt, ja, wie soll ich dann hier rauskommen? Also, die werden mich doch nicht einfach fahren lassen. Und sagt, ja, dann fahren sie doch einfach mal in die Waschanlage. Also kippt Tippett wieder das ganze Schmutzwasser auf den Wagen drauf und macht sich dann also auf den Weg. Perfekt. Der Doc präpariert gerade eine Reitgerte für Zoran mit der Fernbedienung, die James gestern angesprochen hat. Mayday versperrt Tippett den Weg nach draußen. Erst als er sich selbst den Weg freimachen will, also aussteigt, um zum Tor zu gehen, öffnet sie das wie von automatisch und Mayday ist verschwunden. Tippett denkt sich nichts dabei und denkt, okay, dann fahre ich mal los. Währenddessen bekommt James den wildesten Hengst zugeteilt, den Soren so hat. Also das macht ja so gar keinen Spaß. Und der Name ist auch vielversprechend, nämlich Inferno. Da weiß man, auf was man sich eingelassen
hat. Absolut.
Tibbet wird von Flex verfolgt, also von Jenny Flex, die wir den Tag zuvor kennengelernt haben, bis zur Waschstraße. Er fährt dann tatsächlich in die Waschstraße rein oder in die Waschanlage rein. Gegenüber ist ein Telefon, also das, was er wahrscheinlich nutzen möchte, nachdem er da raus ist. Doch sobald die Autowäsche anfängt, kommt Mayday von der Rückbank auferstanden und tötet Tibbet, also wirkt ihn zu Tode. Ja. Bond schafft es mit Mühe und Not währenddessen sein Pferd zu bändigen und zu einer Art Rennstrecke zu bringen. Soren schlägt ihm einen Deal vor. Itikus Fohlen gibt's umsonst, wenn James dafür das Rennen gewinnt und auf der Bahn bleibt. Wird er abgeworfen, verliert er. James will eigentlich lieber querfeld einlaufen oder irgendwas Cooles machen, anstatt jetzt hier so ein Rennen über Hindernisse zu machen. Aber gut, das Angebot ist zu gut, als dass er es ablehnen könnte. Soren ist ein absoluter Drecksack, hat auch noch neben den beiden ein paar andere Leute, Jockeys, eingeladen, die mitrennen dürfen. Und direkt nach dem ersten Hindernis, an jedem Hindernis, was sie überspringen, gibt es automatisch also so einen Automatikmodus, wo du einstellen kannst, wie hoch das Hindernis sein soll oder wie weit vorne, wie weit hinten. Und Soren hat an jedem dieser Hindernisse eine Person platziert, die Hindernisse manipuliert, sobald er drüber gesprungen ist. Wird es halt unfassbar schwierig. Also er springt übers erste drüber und die hydraulische Hecke wird ums Dreifache hochgefahren. James schafft es mit seinem Pferdchen gerade noch so drüber, zwei andere bleiben in der Hecke stecken. Beim nächsten Hindernis wird das Ding dann ein paar Meter weiter vors Wasser weggezogen. Das heißt, man landet tendenziell eher im tieferen Teil und kann dann irgendwie gucken, dass man weiter schwimmt. Da legt es natürlich wieder ein paar Leute hin, außer James. Dann auf einmal prügeln alle anderen Jockeys auf James ein. Also spätestens da ist klar, dass egal, ob er das Ding gewinnt oder peng, das nimmt hier kein gutes Ende. Er schafft es dann wieder, die Leute loszuwerden und an der nächsten manipulierten Stange, die dann auch wieder viel zu hoch hängt, schafft es James durch und andere bleiben hängen. Und danach kann er sogar Soren überholen. Der löst dann auf den letzten Metern oder vor der letzten Kurve die Injektion aus. Also er hat den Knopf in seiner Reitgerte, löst ihn einmal aus. Dadurch dreht das Pferd ein bisschen durch bei James. Er kann nicht in der Spur bleiben, schießt aus der Bahn raus, macht sich das Ganze zunutze und verschwindet durch den Wald, wird selbstverständlich verfolgt. Er sieht dann den Wagen, kommt aus dem Wald raus, kommt auf eine Lichtung und sieht dort seinen Wagen, also den Wagen von Tibbet, und reitet darauf zu in der Hoffnung, ey, dann können wir ja sofort türmen. Als er an der Tür hängt, also an der Beifahrertür, und sich schon voll drauf verlassen, dass Tibbet drin ist und das Pferd auch schon weg ist, sieht er auf einmal...
Genau, gibt ihm ja auch unterwegs noch Anweisungen, ey, so, fahr weiter, wir müssen hier weg quasi. Er schaut halt aber auch keinen mal rein, gut, kann man ja auch nicht wissen. Aber ja, dann hängt er halt wie der Affe auf dem Schleifstein an der Tür und das war halt eher nichts.
Ja, surprise, surprise, Mayday stellt ihn mit einer Waffe, das Auto hält an, er wird dann von Sorens Schergen dingfest gemacht, bekommt nochmal ein paar Blessuren ab. James sagt, also Tibbets Tod war definitiv ein Fehler, weil der gute Mann sitzt jetzt immer noch im Auto, aber auf der Rückbank. Und wenn James sterben sollte, weiß es auch seine Abteilung, also es wird sehr extrem dumm. Und Soren macht sich da nichts raus, sagt, ja gut, also wenn du der beste Mann vom Secret Service sein sollst, werden die gar nichts machen, weil diese Inkompetenz zuzugeben, wäre absolute Peinlichkeit. Also da werden die es lieber unter den Tisch kehren.
Da hat er auch einen Punkt, muss man sagen. Das ist eine starke Argumentation.
Ja, absolut. Soren hat auch mittlerweile richtig Spaß mit Bond. Das betont er auch nochmal. James sagt, das beruht gerade aber nicht auf Gegenseitigkeit. Also dem ist der Spaß so ein bisschen vergangen. James wird K.O. geschlagen und ebenfalls neben die Leiche auf den Rücksitz verfrachtet. Soren und Mayday fahren ihn höchstpersönlich an einen See. James ist nach wie vor K.O. Mayday schiebt das Ding, also den Rolls-Royce, in den See rein. Und anstatt, dass das Ding einfach vorne irgendwann stecken bleibt, fährt es immer weiter oder treibt immer weiter Richtung Seemitte oder deutlich mittiger, als es realistisch wäre, und geht dann da unter wie ein Stein.
Und dreht sich noch aufs Dach. Das musst du mir auch erklären, das in dem kurzen Absinken. Aber gut.
Es ist spannend.
Ja.
Sie gehen runter, James wird dann logischerweise auch mal irgendwann wach, schafft es aus dem Ding rauszukommen, muss aber die Luft anhalten, bis die beiden weg sind. Also bedient er sich am Autoreifen, um immer wieder mal Luft zu nehmen. Das klappt auch ganz gut. Die beiden werden eingesammelt und dann kann er auch raus auftauchen bzw. rausschwimmen. Soren ist auf seiner eigenen Rennbahn und bekommt Besuch von General Gorgol. Den haben wir jetzt noch gar nicht erwartet. Man kennt sich auch, also man wird mit Genosse und General angesprochen. Gorgol rügt Soren, er hält sich nicht an die Spielregeln, die sie ausgemacht haben. Man hätte den KGB fragen müssen, bevor man 007 liquidiert. Das war ein Fehler und es gefährdet die Operation. Soren ist ein bisschen aufbrausend, wird dezent wütend und sagt, die Leute haben im sibirischen Lager schon rumgeschnüffelt, also da ist doch schon die Scheiße passiert und jetzt wird sich hier auch noch in meine Sachen eingemischt. Ich glaube, es hackt wohl langsam. Dann geht's noch weiter. Gorgol bemängelt weiterhin, diese Rennsportaktivitäten ziehen unnötig viel Aufmerksamkeit auf sich, weil jedem klar ist, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht und das wirkt Fragezeichen auf. Und die anderen kommerziellen Dinge werden teilweise noch schlimmer und können ebenfalls nicht geduldet werden. Also Soren schießt wohl gerade einen Bock nach dem anderen. Daraufhin erwidert Soren aber, dass er nicht mehr zum KGB gehört. Also man hört raus, er hat früher für den KGB gearbeitet, macht das jetzt nicht mehr. Ein anderer Mann, der im Hintergrund war, dem platzt jetzt die Hutschnur. Der hat absolut die Schnauze voll und fängt an, Max Soren zu falten. Der KGB hat ihn ausgebildet, sie decken ihn und finanzieren ihn. Ohne den KGB wäre er gar nichts, abgesehen von einer physiologischen Missgeburt. Das kann man jetzt natürlich als Beleidigung interpretieren, hat aber einen tiefergehenden Grund, der später aufgedeckt wird. Mayday findet das gar nicht lustig, packt sich den Kerl und hebt ihn über den Kopf, jederzeit bereit, ihn, weiß ich nicht, durch die Gegend zu feuern, wie
die Beißer. Mayday hat da auch ein bisschen was von dem guten Zeug gespritzt gekriegt, dass er die Ermüdungserscheinungen nicht so schnell wirken, du.
Ja, die ist auf jeden Fall auch eine absolute Maschine. Daraufhin kommen dann auch noch weitere Schergen von Soren mit ihren Waffen reingestürmt. Gorgol weist an, dass der Kerl runtergelassen wird und jetzt mal langsam wieder ein bisschen zivilisiert das Ganze angegangen werden soll. Soren stimmt zu, der gute Kollege landet in der Ecke, aber ihm geht es generell gar nicht schlecht. Und Gorgol droht an, dass Soren schon zurückkommen werde zum KGB. Den kann man nicht verlassen. Also einmal KGB, immer KGB. Und damit ist diese Szene beendet. Und die sagt uns ehrlicherweise nicht ganz so viel, außer wie gesagt, dass Soren eine KGB-Vergangenheit hat und gerade nicht mehr so ganz nach der Pfeife der Sowjets tanzt und man das ziemlich nervig findet. Wir sind immer noch bei Soren, aber an einer anderen Stelle, nämlich in einem Geschäftsraum mit ganz vielen Geschäftsmännern an einem langen Tisch. Es wird erklärt, beziehungsweise Soren erklärt, dass die Mikrochips wieder mal aus Silikon, aber eigentlich aus Silizium gemacht werden, was nichts anderes ist als Sand. Und dadurch konnten sie reich werden. Und sie als Produzenten konnten aufgrund von Sorens Informationen da ordentlich abcashen. Jetzt besteht noch eine weitere Möglichkeit, nämlich ein internationales Kartell aufzubauen. Und dann können sie neben der Produktion auch den Vertrieb verselbstständigen und noch mehr abcashen. Es gibt nur ein Problem. Er fährt aus dem Tisch eine Miniaturstadt aus vom Silicon Valley. Ist uns ja hoffentlich alle ein Begriff. Ist ja so die Gegend, wo ordentlich viel Betriebe sind, gerade aus der Tech-Szene, die einen ganz guten Umsatz machen im Jahr. Dort sitzen nämlich auch die größten Konkurrenten von Soren. Und wenn sie Silicon Valley entfernen könnten, dann hätten sie eine Alleinstellungsmerk, also wären sie alleinstehend, hätten ein Monopol quasi in der Branche und das wäre natürlich finanziell fantastisch. Er wird dann gefragt, also alle sind so, ja klar, also das klingt total logisch, aber wie erreichen wir das denn? Das ist ja nun mal da, wir können es ja nicht verschwinden lassen. Da kündigt er Operation Mainstrike an. Was er braucht, sind 100 Millionen von jedem im Voraus. Das sorgt natürlich für mächtig Begeisterung bei allen Beteiligten, die in eine Sache investieren, wo sie gar nicht wissen, was sie dann am Ende davon haben oder wie die vonstatten geht. Ein Kollege findet das auch überhaupt nicht lustig, sagt, darauf hat er überhaupt keinen Bock, hält das auch für eine Unverschämtheit, dass jetzt hier um 100 Millionen alle angebettelt werden und sagt, er ist raus.
Plus, die müssen ja auch noch zusätzlich die Hälfte der Produktionseinnahmen oder der Marge ja auch noch an den guten Soren abdrücken. Genau. Also, das ist schon ein ordentliches Sümmchen, was der da mal kurz verlangt. Ja, ich glaube, da wäre ich auch empört. So.
Ja, also wird, sagt der Mann erst raus, dann sagt Soren, ja, okay, alles klar, dann geh aber auch bitte raus, weil wir hier ein paar Sachen besprechen, die geheim gehalten werden müssen. Sagt er, na gut, kein Thema, Mayday, begleite bitte den guten Herrn raus. Macht sie auch, schickt ihn eine Treppe runter. Mayday öffnet dann am oberen Ende der Treppe eine Luke, die sich unten aufmacht und kann dann die Treppe zur Rutsche machen, sodass der gute Herr einmal zu dieser Luke runtersaust und durch diese hindurch. Und wir sehen in der Außenansicht, wir befinden uns in einem Zeppelin. Also ganz, ganz weit oben in der Luft. Der gute Kerl klatscht unten irgendwo ins Wasser rein. Diese ganze Aufmachung erinnert extrem an Goldfinger. Also dieser
Pitch. Genau diese Frage habe ich mir aufgeschrieben.
Eine Person, die keinen Bock drauf hat, absolut, die dann liquidiert wird.
Absolut. Und wir haben die auch schon an ein, zwei anderen Stellen. Bei Liebesgrüße aus Moskau sitzt am Anfang ja auch quasi Spectre zusammen und auch da wird einer exekutiert. Also da war es eher ein Fehler, den er sich geleistet hat und nicht, dass er irgendwie aus einem Plan aussteigen will. Aber diese Besprechungssituation, die gab es jetzt schon das ein oder andere Mal, die läuft eigentlich immer wieder gleich ab, hatte ich so das Gefühl. Also da wollte ich dich eigentlich fragen, aber das ist jetzt ja selber angesprochen, ja, ob es dir auch so ging. Und ich fand aber auch, man ist am meisten erinnert an Goldfinger, definitiv. Auch mit der Miniaturstadt und ja, hier, ich zeige euch mal den Plan auf. Ja, absolut.
Das Problem ist nur, der Plan, den kriegen wir ja gar nicht aufgezeigt. Mhm. Also wir wissen gar nicht, was beim Main Strike passiert. Ja. Wir wissen einfach nur, okay, da ist irgendwas in Planung und der will Silicon Valley weg, loswerden.
Ja.
Nachdem dann Mayday wieder reinkommt, fragt Zorin noch, ob jemand anderes aussteigen will. Man kann davon ausgehen, dass die anderen Leute vielleicht mitbekommen haben, was passiert, wenn man keinen Bock drauf hat. Je nachdem. Dann haben wir einen Schnitt drin. Also wie gesagt, wir kriegen Main Strike nicht erklärt. Dann sind auf einmal Zorin und Mayday vorne oder unten im Cockpit des Zeppelins und haben eine wunderbare Sicht auf San Francisco und die Golden Gate Bridge und so weiter und so fort. Also sie sind einmal in die USA geflogen oder fliegen dort rum. James ist auch in San Francisco und fährt mit der Straßenbahn, der sehr ikonischen Straßenbahn, an den Hafen, an das Hafenviertel. Und an einem Stand kontaktiert er mittels Codewort einen Kontaktmann. Der stellt sich dann als Chuck Lee von der CIA raus. Kein Felix Leiter an der Stelle. Der informiert ihn darüber, dass Zorin bereits in der Stadt ist, man ihn aktuell nicht beobachte, außer James würde das jetzt wünschen. Der sagt auch, nee, aktuell noch nicht, lohnt sich nicht. Man habe weitere Informationen reinbekommen über Conley. Der ist Geologe und leitet aktuell das Ölprojekt hier vor Ort für Zorin. Sofort hat er eine Goldmine geleitet, da gab es einen schweren Unfall, bei dem etliche Arbeiter gestorben sind. Daraufhin ist er untergetaucht und dann irgendwann in Zorins Dienst wieder auferstanden. Und sagt James, ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass so ein Mann da gut aufgehoben ist. Eine Miss Sutton konnte man nicht finden, da ist das Ganze zu ungenau gewesen. Es gibt zu viele Suttons, dass man da jetzt die eine finden konnte, die James getroffen hat. Der Scheck wurde auch nach wie vor nicht eingelöst, also da ist noch ein großes Fragezeichen. Dafür ist der Doc ein absoluter Hauptgewinn. Der sei eigentlich Pole, der Steroide entwickelt. Das Zeug macht stärker, intelligenter, also absolutes Killerzeug. Und das Blöde ist im Nebeneffekt, dass man dadurch Psychopathen erzeugt. Also das Zeug kriegst du auch injiziert, wenn du noch im Mutterleib bist, sodass sich das anders entwickeln kann und du seit dann Geburt eben diese Entwicklung nachvollziehen kannst. Besonders hier ist, dass es im Original kein Pole ist, sondern eigentlich ein Deutscher ist, der in den Konzentrationslagern Versuche an Schwangeren durchgeführt hat mit Steroiden. Also man da wieder diese ganz klassische deutsche Referenz zum Zweiten Weltkrieg hat. Aus irgendeinem Grund wollte man die in der deutschen Version diesmal nicht haben. Aber ist ja nichts Neues, dass das da mit diesem Stereotyp ehrlicherweise immer wieder aufgebürdet wird. Es ist ja auch zeitlich noch gar nicht so unfassbar lang her, wo wir da zu anderen Filmen natürlich einen größeren Abstand schon hatten als jetzt hier. Ja, also es ist auf jeden Fall ein starker Tobak, der da aufgemacht wird. Und man vermutet, dass der gute Doktor nach dem Krieg zu den Russen übergegangen ist und hat dann dort Sportler betreut und zeitgleich mit Zorin ist auch er in Frankreich aufgetaucht. Lee legt nahe, dass Zorin vielleicht eins dieser experimentellen Kinder sein könnte. Das würde einiges erklären. Und James sagt ja, also psychopathische Züge hat er auf jeden Fall schon an sich. Dann möchte er noch was zum Öl wissen. Und Lee holt dafür einen Krabbenfischer hinzu. Der berichtet, dass eine der besten Spots durch diese Ölpumpen zerstört sei. Die Krabben sind einfach verschwunden. Man findet nichts mehr. Die Erträge haben sich krass reduziert. Das ist sehr, sehr schwierig. James möchte sich das Ganze gerne mal anschauen und der Fischer sagt, das ist eine Top-Idee, ist halt nur streng bewacht, also da kommst du nicht so ohne weiteres rein, keine gute Idee. Für James ist das natürlich nur eine Empfehlung, die er auch gerne ausschlagen kann. Er macht sich nachts auf den Tauchgang, er macht sich auf den Weg zum Tauchgang und entdeckt dabei zwei andere Taucher mit einer langen Stange, die durch den Steg Tonbandaufnahmen machen von dem, was indoor besprochen wird. James nutzt einen Kanal, also so eine Röhre, um wie er denkt, reinzukommen, um da Informationen zu sammeln. Doof ist nur, dass drinnen es primär um den Test für Pumpen gehen soll, die auf irgendwas vorbereitet werden müssen. Und Zorin will das absolute Maximum aus diesen Pumpen rausholen. Das soll getestet werden. Der Conley ist dabei, der sagt, ist keine gute Idee, die ist noch nicht so richtig ready. Zorin sagt, wir haben nur noch 2 oder 3 Tage, jetzt, das muss laufen. Wir haben jetzt keine Zeit mehr für irgendwelche Kinkerlitzchen. Also das Ding auf Maximum gestellt. Blöd ist nur, dass James in der Röhre ist, wo dieser Ansaugventilator für die Pumpen ist. Also der zieht das Wasser ein und mit dem Wasser auch James. Und wenn James da reingeraten sollte, ist er nicht mehr als Fischstäbchen. Also muss James das Ganze irgendwie blockieren, bevor er da reingezogen wird, nutzt seine Gasflasche. Das blockiert das ganze System und er kann entkommen. Das wiederum löst aber natürlich Alarm aus. Auch die anderen Taucher, die da spioniert haben, brechen ihren Besuch ab. Man findet James seine Taucherausrüstung durch so einen Noteinstieg und Mayday findet einen der anderen Taucher. Der wird ergriffen in dem Moment, wo er Minen platzieren wollte, um das ganze Ding in die Luft zu jagen. Vor Zorins Augen muss er diese entschärfen und wird dann in die Ansaugpumpe reingeworfen und leidet das Schicksal, dem James entgehen konnte.
Ja. Absolut, auch jetzt kein ganz schöner Tod, aber auch nicht wirklich ein guter Zusammenhalt, aber vielleicht auch um die Missionen zu sichern, die da diese anderen Leute hatten. Wir erfahren ja gleich vielleicht noch ein bisschen mehr. Die hatten ja auch irgendwas zu tun da. Gefühlt eine Person davon wurde halt geopfert. So. Die andere macht sich halt einfach auf und davon. Auch schon hart.
Genau, die andere macht sich zu ihrem Exit-Point, also zum Strand einmal und will dann in ihr Auto einsteigen. Nur da lungert James auf sie und überfällt, wie wir dann rausfinden, die Dame. Es gibt ein kurzes Gerangel, dann erkennt man sich. Das Gegenüber ist Pola Ivanova und beide flüchten dann zusammen mit ihrem Fluchtfahrzeug. Und das ist ja eine ganz klare Referenz an den Spion, der mich liebte. Mhm. Nur, dass man ganz zu Triple X. Und ich glaube, man wollte sie auch ursprünglich nehmen, aber Barbara Bach hat gesagt, nee, ich habe keine Lust oder möchte nicht oder keine Zeit. Deswegen hat man dann Pola reingeführt. Und später kommt ja dann auch noch eine Geschichte zutage, dass man in der Vergangenheit schon mal was miteinander hatte und gegenseitig aufeinander angesetzt war. Also das liegt ja dann nah. Es wäre natürlich schon ganz cool, wenn es Barbara Bach nochmal gemacht hätte. Aber ja, so wird es so ein bisschen komisch aufgezogen. Sie fahren dann in ein Spa und denken, jetzt ist erstmal die Zeit für Wellness. Wir sind dem Tod hier nochmal von der Schippe gesprungen. Erstmal sich in so einem asiatischen Hot Tub verwöhnen lassen. Man redet dann eben über dieses vergangene Aufeinandertreffen. Und James soll dann einfach mal andere Musik auflegen und legt Tschaikowski auf. Das freut sie extrem. Nutzt, während er da
richtig heiß dann im Becken. Ja. Tschaikowski, der lässt den Puls aber gleich mal höher schlagen, du.
Er nutzt in der Zwischenzeit aber die Chance, um Kassetten möglicherweise auszutauschen, wie wir dann später erfahren. Also er guckt dann auch so ein bisschen diebisch, ob sie ihn beobachtet und sieht, nee, macht sie nicht. Draußen wartet ein Mann, der sie auch die ganze Zeit schon verfolgt hat. Und nach dem Akt, während James sich noch duscht, schnappt sie sich ganz schnell die Kassette, die sie eigentlich als Tonbandaufnahme von diesem Detektiveinsatz mitgenommen hatte und verduftet ganz schnell und steigt draußen in das Auto ein, was auf sie anscheinend gewartet hat und fährt davon mit. Der Fahrer, wie es sich herausstellt, ist Gorgol himself. Anscheinend haben sie keine anderen Leute, die das machen können. Das muss direkt der General machen.
Der hat irgendwie auch viel im Außeneinsatz. Der toppt auch M noch.
Ja, definitiv. Der ist noch mehr auf Reisen. Und sie hören sich natürlich das Band sofort an und hören asiatische Klänge, die sie bereits im Spa schon gehört haben. Also sind sie James auf den Leim gegangen. Der sitzt mittlerweile am Schreibtisch, hört sich das Tonband an und kann relativ viele Informationen zur Operation Mainstrike mitschreiben. Man hört eigentlich aber auch nur raus, dass es in 3 Tagen losgehen soll und alle Pipelines müssen dafür geöffnet werden. Also so ganz klar wird es noch nicht. Er hat aber jetzt weitere Informationen und der KGB nicht.
Ja, absolut. Er hat letztendlich eigentlich Zeitraum, Ortsname und Operationsname. Hat es ja auf seinem Zettel, den er aufschreibt, auch mit einem großen Fragezeichen versehen. Insofern schauen wir mal, was er draus macht, würde ich sagen.
Genau, und damit sind wir so ein bisschen über die Hälfte drüber, sodass wir in 2 Wochen dann entspannt das Finale machen können. War ja jetzt schon relativ viel Inhalt, relativ viel Information. Was ist so dein erster Eindruck gewesen bis hierhin vielleicht?
Ach, ich fand es so eigentlich von der Aufmachung her, bisher finde ich es eigentlich gar nicht schlecht. Ist auch alles erstmal als Gesamtes, finde ich, so die Konstellation einigermaßen greifbar. Natürlich noch nicht, was machen die Russen da jetzt und so. Aber muss ja auch nicht immer alles auf dem Silbertablett sofort liegen. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt immer wieder Sprünge drin, die nicht ganz erklärt sind. Auch rund um die Operation von Zorin, da fehlen mir ein paar Informationen. Ja, was macht der auch an der Pipeline, beziehungsweise wo jetzt dann Bond da unten in der Turbine drin steckt, so was testen die genau? Das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil da verliert man dann auch so ein bisschen den roten Faden unter Umständen. Das ist zumindest mein Empfinden. Weil an sich finde ich es erstmal so generell ganz gut, fand jetzt auch die Drehorte nicht blöd oder auch die Story an sich erstmal da über die Mikrochip-Ebene oder den ganzen Bereich zu kommen und irgendwie das Fass Silicon Valley aufzumachen. Warum nicht? So, ne? Aber ja, so 1-2 Sachen finde ich hätte mal ein bisschen cooler lösen können. Das ist ja mein Empfinden. Vielleicht löst sich das ja auch noch auf dann in dem zweiten Teil. Wie ging es dir da? Also ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch, du kennst den Film ja schon mal wieder, im Gegensatz zu mir. Aber ja, was sind da so deine Überlegungen?
Ich finde es gut, dass man von dieser Geopolitik ein bisschen Abstand nimmt und mehr jetzt, das wird ja noch deutlicher, versucht zu modernisieren und auf diese Chip-Ebene geht, was ja wirklich dann auch ein Thema ist und nach wie vor ja auch ein Riesenthema ist mit dem Silicon Valley. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ich verstehe halt nicht, was der KGB da soll. Also das hat, ehrlicherweise brauchst du das gerade gar nicht. Ja, das macht vielleicht Sinn, das beim nächsten Mal zu diskutieren. Und du hast auch wieder so viele Sachen, die da zusammenspielen. Also wie gesagt, du hast den KGB, du hast ja eigentlich diese Chip-Thematik und dann letztens auch noch diese Experimente von Mortel, die sich ja dann als Zorin rausstellen und man vermutet ja auch Mayday ist auch eins dieser Experimente. Und also das wirft halt auch wieder so ein bisschen viel durcheinander. Hat es jetzt auch erst diese ganze Pferdegeschichte, die aber ganz gut abgeschlossen ist, fand ich. Also das hast du gut aufgearbeitet. Mit guten Kulissen.
Aber verhältnismäßig ging dann trotzdem auch dafür schon recht viel Zeit drauf, ne? Von der Filmzeit her. Bond selber ist geritten, dann war man ganz am Anfang mit M und so auch an der Pferderennbahn so. Dann gibt's nochmal eine Szene, wo Gogol und Zorin sich da treffen und so. Also, finde, da ist schon auch viel reingeflossen und es ist ja eigentlich so, das wird ja schon in der ersten Hälfte ein bisschen klar, ein Side-Business von
Zorin. Das ist so der Schlüssel, um da reinzukommen. Ja. Ja. Deswegen, in dem Zuge fand ich aber auch Tibbet ganz erfrischend als Charakter, als Nebencharakter. Und ja, wir haben ja mit das kann man schon vorwegnehmen, dass Sutton das Bond-Girl sein wird, da haben wir ja noch gar nichts. Also das Selbstgespräch, was bisher stattgefunden
über die Hälfte,
war sehr nichtig.
Ja, auch nichts sagen, genau. Da ist ja, er hat ja nicht mal Informationen eigentlich gekriegt. Der weiß ja noch nicht mal, wie sie heißt. Ich glaube, sie hat sich nicht mal vorgestellt in dem Moment.
Nee, hat sie nicht.
Ja.
Ja, aber die große Auflösung kommt ja dann in der nächsten Folge und dann macht es, glaube ich, auch Sinn, das Ganze nochmal ein bisschen differenzierter zu betrachten und auch zu bewerten und mit unseren Maßstäben oder Kriterien. Ja, ja. Dann wird sich zeigen, wo der am Ende landet. Ich finde es bisher ist eigentlich ein ganz gut solider Film, der dann auch in Gänze viel über Action kommt, wenn man dann den zweiten Teil auch noch gesehen hat. Ob die Charaktere alle so geil ausdifferenziert sind oder die nötige Tiefe haben, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber ansonsten auch von der Kulisse bisher ganz ansprechend.
Ja, ich würde auch sagen, solide trifft es in jedem Fall sehr, sehr gut. Ich glaube, kann man jetzt, zumindest wenn man die erste Hälfte geschaut hat, erstmal nicht viel falsch mitmachen, wenn man sich reinzieht.
Super. Gut. Dann haben wir noch einen letzten Punkt, bevor wir uns dann auch schon wieder verabschieden, nämlich das kleine Quiz. Also eine von 6 möglichen Fragen zum heutigen Film. ist ja ein neuer Film, heißt, du kannst wieder eine neue gute Quote erringen. Der letzte Film, Octopussy, war ja herausragend gut von dir beantwortet. Da war ja kein Fehler dabei. Mal gucken, ob das dieses Mal auch so gut läuft. Ich würde dir einmal wieder die Kategorien vorlesen und du sagst, gerne, auf was du dich gerne einschießen möchtest heute. Wir hätten die Schauspielerinnenfrage, die Drehfrage, die Fahrzeugfrage, die Auftragsfrage, die Drehortfrage oder auch die Regiefrage.
Ich glaube, so langsam bin ich mit allen Bereichen mehr oder weniger schon mal durch gewesen.
Das kann gut sein, ja.
Ja, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber gefühlt hatte ich, glaube ich, alles schon mal versucht, so ein bisschen zu streuen. Ich glaube, ich würde mal wieder mit der Schauspielerinnenfrage gehen.
Okay, das ist
auch
machbar.
Auch wenn das hier, okay, das ist gut.
Das ist machbar, das ist nämlich einer der Main Character. Welche Rolle verkörpert Grace Jones?
Ah, da hat man natürlich jetzt vor allen Dingen, ja, nicht super, super viel Auswahl. Müsste ich überlegen und würde, glaube ich, auch so ein bisschen pokern müssen. Sagt mir direkt nichts, aber man kann ja auch ein bisschen ausschließen von den Personen. Ich würde tatsächlich in dem Fall mit natürlich der weiblichen Person gehen, ist klar.
Das ist schon mal gut.
Ich bin auch überlegen, ob es eine Stacey Sutton sein könnte oder Mayday. Alles andere würde ich ausschließen. Mhm. Müsste aber, ja, 50-50. Ich würde vom Namen her würde ich mit Mayday gehen, passt vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, aber das ist hier 50-50.
Es ist tatsächlich auch Mayday, ja. Grace richtig. Jones als Sängerin, Model und auch mit ihren schauspielerischen Einlagen, ja. Genau, das ist richtig. Hast du dich in dem Fall für die richtigen 50% entschieden. Herzlichen Glückwunsch.
Aber ja, muss ich ja ehrlich sein an der Stelle, bin ich nicht so drinne, dass ich dann sage, kenne ich noch woanders her. Also Name irgendwie vielleicht auch schon mal aufgeschnappt, aber ich hätte jetzt kein Bild vor Augen gehabt. Insofern 50-50. Da bist du vielleicht mehr in dem Game drin.
Ja, passt ja.
Gut. Aber ich stelle es mir sehr schwierig vor, wenn wir dann bei den Büchern
Kontext,
sind und ich so eine Frage beantworten darf. Also da werden wir die ganzen guten Quoten noch ordentlich einreißen. Das, so viel sei schon mal vorausgeschickt, glaube ich.
Ja, das ist hart auch. Also da musst du wirklich, ich glaube da...
Aber ich glaube, das ist ein Unterhaltungsfaktor. So. Da können alle freudig mitraten, sich vielleicht auch freuen, wenn hier der gute Leon mal wieder reinscheißt. Und ja, ich glaube, das ist ganz gut. So ein kleiner Reminder dann nochmal.
Sehr schön. Okay, damit sind wir am Ende angelangt, würde ich sagen. Und wir haben dann in 2 Wochen das Finale von Im Angesicht des Todes und dann auch das Finale erstmal von Roger Moore und den Filmen für uns temporär und freuen uns natürlich, dann auch entsprechende Bewertungen abzugeben. Und ja, ich denke, da könnte sich noch ein bisschen was auftun. Aber alles Weitere dann in 2 Wochen. Und es ist wieder Zeit, Abschied zu nehmen, würde ich sagen. Also ein paar schöne Tage und freut euch natürlich wieder auf die nächste Folge. Da sind wir selbstverständlich wieder für euch da. Also bis zum nächsten Mal.
Dem möchte ich natürlich nichts hinzufügen. Sehr schön abmoderiert. Ihr wisst, auf was es ankommt. In 2 Wochen hören wir uns wieder. Und bis dahin, gute Zeit.